Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Hallo und herzlich willkommen zu Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Ich bin die Christiane und du bist?
Ich bin der Julius.
Ja, wie immer sind wir zu zweit hier. Ja, und heute wird es um einen sehr interessanten Film gehen, den wir gestern Abend geschaut haben, nämlich Shame von
Steve McQueen.
Ich vergesse immer diesen Namen, ich weiß nicht warum.
Also nicht der Schauspieler, sondern der bereits verstorben ist, sondern der Regisseur aus Großbritannien.
Genau, und in diesem Film, worum es da geht, das werden wir euch dann natürlich später noch genauer erzählen, aber in dem wissenschaftlichen Teil heute geht es um Sexsucht und um Internetpornokonsum. Ist, glaube ich, ein Thema, wo viele mitsprechen können, deswegen werde ich dich heute auch ein bisschen mehr einbinden.
Okay.
Ich hoffe, das ist okay für dich, aber ja. Wir werden natürlich nicht privat, ne? Aber
nein,
wir
ich hoffe doch mal nicht.
Ich weiß ja nicht, wer hier so zuhört, in Bezug auch auf meine Arbeit und so weiter.
Ja.
Auf jeden Fall, das sind interessante Themen, denen wir uns heute widmen werden.
Mhm.
Nee, die wir uns, ach Gott.
Denen wir uns heute, oder? Ja, ist ja auch egal. Weiter im Text.
Ja, vorher werden wir natürlich noch besprechen, was wir zuletzt so gesehen haben.
Ja.
Und am Ende gibt es noch das Wissenschaftslexikon, wo es heute um die Big Five gehen wird.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint sein könnte?
Es ist mir ein Begriff, aber ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Ja, ich glaube, irgendwann ist dieser Begriff auch schon mal gefallen, aber ich dachte, das ist ein schönes Thema,
ja.
Um das heute mal ein bisschen näher zu betrachten.
Ja.
Ja, und bevor wir aber richtig anfangen, möchte ich gerne noch all unsere neuen Hörer begrüßen, die wahrscheinlich durch Methodisch Inkorrekt zu uns gestoßen sind, denn der liebe Nikolas hat uns ja empfohlen in der letzten Sendung.
Ja, das hat uns natürlich sehr gefreut.
Ja, und das hat sogar dafür gesorgt, dass wir immer ganz kurz in den iTunes TV- und Filmcharts auf Platz 1 waren.
Yeah.
Ja, das war schon ziemlich cool so.
Ja, das ist natürlich
wobei
eine Ehre.
Auch, also jetzt, ich kann halt echt nicht nachvollziehen, wie diese Charts zustande kommen.
Ja, also weil das auch seltsam war, wir waren dann so vor Podcasts, die sehr bekannt sind.
Ja, wir waren auch teilweise in den regulären Charts,
ja, ja.
Wo alle Kategorien drin sind, auch zum Beispiel vor Methodisch Inkorrekt, was einfach total bekloppt ist, weil die viel mehr Hörer haben
ja.
Als wir. Also
ja, vielleicht
ist
es einfach die aktuelle Zahl irgendwie, dass es da,
ich könnte mir vorstellen, dass bei den, also es gibt ja einmal die Folgencharts und die Sendungscharts
ja.
Und ich glaube, oder zumindest könnte ich mir vorstellen, dass bei den Sendungscharts vorrangig ausschlaggebend ist, wie viele Neuabonnenten du hast in einer gewissen Zeit.
Ja.
Aber das ist nur eine Vermutung.
Ja, und weil ja so Podcasts wie Methodisch Inkorrekt schon viele Abonnenten haben und jetzt nicht mehr, glaube ich, so viele Neuabonnenten.
Also
jetzt.
Schon wahrscheinlich viele Neuabonnenten,
ja,
aber halt wir hatten so einen enormen
so
Push in einer
ist,
kurzen
genau.
Zeit.
Ja.
Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Und
ja, ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Ja,
ja und ihr habt Spaß an dem, was wir machen.
Genau.
Ja.
Und uns freut es natürlich immer, wenn ihr auch Feedback gebt. Also damit wir auch wissen, ob wir unsere Sache gut machen oder nicht.
Ja.
Genau. Gut, dann Christiane. Dann.
Ja, dann kommen wir mal zu den zuletzt gesehenen Filmen, oder?
Genau.
Abgesehen von Shame, was hast du denn davor zuletzt gesehen?
Ich war, ich glaube am Donnerstag war das, da war ich im Kino mit einem guten Freund und da habe ich mir den neuen Spider-Man angeschaut, also diesen Animationsfilm Spider-Man. In Deutschland heißt er A New Universe, im Englischen heißt er Into the Spider-Verse. Keine Ahnung, warum die das dann nochmal im Deutschen geändert haben.
Ja, das ist
aber
ja manchmal
ist ja oft der Fall. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich sehr gelungener Film in meinen Augen. Also ich habe ja schon im Vorfeld sehr viel Positives darüber gehört, weshalb ich dann auch ins Kino gegangen bin. Und der hat mich zu keiner Zeit enttäuscht, also sogar meine Erwartungen übertroffen. Also besonders was so die Charaktere anging und die Geschichte und auch der Humor, also insbesondere der Humor. Hat mir total zugesagt. Auch so der Animationsstil ist ziemlich einzigartig und ist auf jeden Fall ein Film für alle Comic-Fans oder halt welche, die dem nicht abgeneigt sind oder sogar welche, die halt da mal so eine Überzeugung brauchen, so dass es auch gute Comic-Verfilmungen gibt.
Spider-Man, ist das Marvel oder DC?
Das ist natürlich Marvel.
Ja, sorry, natürlich.
Ja.
Hat das denn jetzt irgendwas mit dem MCU zu tun?
Nein, in keiner Weise. Also das ist ja auch ein Sony-Film. Also Sony Pictures hat ja die Rechte zu Spider-Man.
Hm.
Die haben ja für das MCU, haben die nur mal kurz Spider-Man abgegeben, damit die dann auch da ihre Filme drehen können. Also es ist ja in Zusammenarbeit mit Sony entstanden, also zum Beispiel Spider-Man Homecoming, der MCU Spider-Man-Film. Aber jetzt Spider-Man Into the Spider-Verse ist ein reiner Sony-Film.
Ah,
natürlich
ja.
auch, also natürlich kommt auch das Marvel-Logo da am Anfang und so. Mhm. Also natürlich gibt es da auch eine Zusammenarbeit mit Marvel, aber halt Sony hat da den Großteil der Arbeit investiert zu diesem Film. Also es ist schon ein Sony-Film.
Okay.
Aber auf jeden Fall, also ein unglaublich sympathischer, lustiger und unterhaltsamer Film. Es gibt vielleicht auch Leute, die den nicht so mögen, aber
ja, gut, die gibt's immer.
Die gibt's immer, aber also im Kino habe ich auch gemerkt, dass die Zuschauer da auch sichtlich begeistert waren. Und es gab halt sehr viele Lachflashs. Also dieser Film ist so unglaublich witzig und sympathisch gemacht. Also sowas wünscht man sich viel öfter im Superhelden-Genre. Ja,
ja. Na, das klingt doch gut.
Ja.
Ja,
was war denn deiner?
Letzter? Mal gucken bei Letterboxd. Ich kann mir das ja immer nicht merken. Also tatsächlich, letztes Wochenende haben wir zuletzt einen Film zusammengeschaut im Kino, nämlich Under the Silver Lake.
Mhm, genau.
Und den fand ich total großartig.
Ich fand den auch sehr gut.
Der hat mir mega gut gefallen. Mhm. Willst du kurz erklären, worum es geht?
Also es geht, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptcharakter heißt. Weißt du das?
Habe ich auch schon wieder vergessen.
Hier, ich sehe gerade, Sam heißt er. Gespielt von Andrew Garfield. Ja, der ist halt so einer, der lebt vor sich hin, lebt in so einem Apartment, in so einer, wie nennt
Wohnanlage.
Sich das? Wohnanlage, genau.
In Los Angeles.
Hat wohl gerade eine Trennung durchgemacht.
Hat keinen Job.
Ja,
kann
hat keinen
die
Job.
Miete nicht zahlen.
Eigentlich so ein richtiger Hänger und irgendwann lernt er so eine junge Frau kennen, die da auch in dieser Wohnanlage in dem Swimmingpool schwimmt und er beobachtet sie und dann verbringt er eine Nacht mit ihr und ja, und ist dann schon also sichtlich von ihr angetan und das Komische ist dann, am nächsten Tag will er zu ihr hingehen und die Wohnung ist komplett leergeräumt. Also da ist keiner mehr da und er sieht dann halt noch eine Frau in dieses in diese Wohnung kommen und die dann noch was abholt, so eine Schachtel oder so war das, glaube ich. Und er verfolgt sie dann und dann beginnt halt so eine Schnitzeljagd.
Genau, weil er da auch noch so ein mysteriöses Symbol sieht in dieser Wohnung.
Ja. So
und
ein Unendlichkeits, also sieht aus wie so ein Unendlichkeitssymbol.
Aber eckig.
Genau, eckig.
Und er malt sich dann aus, dass sie da irgendwelche Geheimbotschaften hinterlassen hat und geht dann dem Ganzen auf die Spur.
Ja, was hat dir denn an dem Film so gut gefallen?
Ja, erstmal ist der total unterhaltsam so.
Ja.
Also es passiert einfach total viel und man denkt so, was ist hier eigentlich los? Und es gibt so viele skurrile Charaktere. Also wenn ich da an diesen Verschwörungstheoretiker denke zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder die Szene, wo der bei diesem alten Komponisten ist. Die fand ich so großartig, weil ja, man hat so richtig, also da konnte ich so richtig mitgehen, wie er immer mehr verletzt ist von dem, was der da von sich lässt, weil man einfach denkt so, du Arsch, du machst hier gerade meine ganze Jugend und Kindheit kaputt und meine Identität fällt plötzlich in sich zusammen und ja, was dann passiert, ich dachte mir, das könnte man gut zusammenfassen unter Andrew Garfield rettet die Popwelt oder so.
Ja, da geht es halt auch viel um Verschwörungstheorien und auch Prokrastination. Also das kann man wohl so zusammenfassen.
Ja, also er spinnt sich halt so eine Welt zusammen, wo aber offenbar tatsächlich was dran ist. Und aber diese ganzen Personen, die da irgendwie mit drin hängen, die sind halt alle unfassbar merkwürdig. So.
Ja. Es hat auch so, also was mir ja persönlich gefallen hat dabei, ist, dass dieser Film so ein David Lynch Flair ausstrahlt.
Ja.
Aber auch so ein bisschen Hitchcock, habe ich auch öfter so gelesen.
Ja, allein schon dieses, also wie er die Leute beobachtet, ne, das hat ja schon was
von Vertigo.
Fenster zum Hof.
Oder ja, Fenster zum Hof, genau. Hat mir unglaublich gut gefallen, die Atmosphäre. auch so die Optik, es hat sowas, als ob das so in den 90er Jahren spielen würde, aber es spielt eigentlich in der Jetztzeit.
Ja, ja, er hat ja auch ein Smartphone und so.
Genau. Ja, hat mir total gut gefallen. Ist auch von dem Regisseur, der It Follows gedreht hat. Der kam vor ein paar Jahren raus. War auch schon so ein Horrorfilm, der für mich so ein Highlight war der letzten Jahre in diesem Genre. Und kann man auch nur empfehlen. Und Under the Silver Lake, also ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert.
Ist oder? Sehr lang, also muss man schon Zeit mitbringen.
2,5 Stunden, glaube ich, ne? Oder?
Ja, glaube, aber halt sehr kurzweilig. Also ich fand den halt mega schön und auch die Filmmusik hat mir sehr gefallen.
Ja, also der hatte nicht so, der hatte keinen, also keinen Score, den man schon kennt, so irgendwelche Songs, obwohl das auch ab und zu mal eingestreut wurde. Aber er hatte so einen typischen Hollywood-Score. Ne?
Ja, fast wie in so einem Disney-Film oder so.
Oder wie in einem Hitchcock-Film, so würde ich sagen.
Hat Hitchcock so viel Musik eingesetzt?
Naja, so vereinzelt manchmal, so diese Filmmusik, diese typische aus den 50ern, so diese typische Hollywood.
Ja, aber es war halt schon sehr träumerisch so, ne? Mhm. Fast wie Peter und der Wolf so.
Ja.
Halt so sehr klassisch und so Leitmotiven.
Ja.
Ja, hat mir auf jeden Fall, also ich fand super.
Ich fand den auch sehr gut.
Gehört auf jeden Fall zu meinen bestimmt Top Ten des Jahres, auch wenn die noch nicht feststehen.
Ich weiß nicht, ob er es da bei mir noch reinschafft, weil ich dieses Jahr sehr viele Highlights habe. Aber das könnt ihr ja auch nächste Woche erfahren.
Echt nächste Woche? Ich denke nächste Woche noch nicht.
Okay,
dann. Wir werden das nicht über Silvester irgendwie aufnehmen.
Okay, gut. Dann ein
Anfang
bisschen
Januar,
später.
Anfang Januar.
Okay, alles klar. Ja, was hatten wir noch so auf der Liste?
Mandy haben wir noch geschaut.
Genau, Mandy, ein Film, der fast wie so ein Fiebertraum anmutet, von Panos Cosmatos, ein kanadischer Regisseur, sein zweiter Film, den ersten habe ich noch gar nicht geschaut von ihm. Mandy, die Hauptrolle spielt in dem Film Nicolas Cage, den man ja in den letzten Jahren eher für Filme so kannte, die jetzt nicht so pralle waren, sag ich mal. Aber der war mal wieder so ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal.
Ja, man muss auch sagen, er musste nicht so viel reden, ne?
Ja.
Das war vielleicht ganz zuträglich.
Er konnte da auch eher, also so durch Emotionen und so dann auch.
Ja, erzähl doch mal ganz kurz die Handlung in einem
Satz. Ja, die
Satz.
Handlung ist eigentlich ziemlich einfach. Also Nicolas Cage, der heißt in dem Film Red Miller, der lebt mit seiner Mandy im Wald, also irgendwie, das sieht so aus, als ob es der kanadische Wald ist, nehme ich mal an.
Aber in einem ziemlich coolen Haus, jetzt nicht in der Höhle oder so. Ne?
Also ja, die haben sich da ziemlich schön eingerichtet so, mitten im Wald und die lieben sich halt sehr doll, sag ich mal.
Ja.
Also für Red ist halt Mandy alles in seinem Leben. So,
ja, ne? Ich fand das auch voll schön, wie die so miteinander interagiert haben.
Genau. Ja. Also man nimmt den halt ab, dass die sich ziemlich doll lieben.
Ja.
Und irgendwann läuft dann halt Mandy eine Straße entlang und dann kommt halt so ein der Sektenführer von so einer christlichen
War die christlich? Ich weiß es gar
nicht. Naja, die hatten viele Kreuze halt überall hängen.
Ja,
also nehme ich
gut.
mal an, dass es irgendwas mit christlichen
Auf jeden Fall
Glauben
von einer ziemlich merkwürdigen Sekte.
Ja, und er wird halt auf Mandy aufmerksam und die wird dann auch daraufhin entführt und dann auch hingerichtet. Und Red muss das halt alles miterleben und er schwört halt Rache. Und ja, und dann ist halt der Film so ein typischer, naja, typisch, ich sag mal nicht typisch, aber halt so ein Rache-Film. Ne? Also er metzelt sich dann durch diese Sekte.
Und durch die Biker-Gang, die da
genau.
irgendwie noch mit drin hängt.
Ja, und die sehen halt alle ziemlich krass aus. Also die muten auch so an, als ob die direkt aus der Hölle kommen, irgendwelche Dämonen oder so.
Ja.
Dieser Film wirkt auch wie so ein einziger Metal, so ein Metal-Video, Musikvideo oder so.
Ha.
Das Coole ist auch, der Soundtrack ist von Johan Johansson. Da hatten wir ja schon letztens bei Arrival, haben wir den erwähnt. Ein ziemlich guter Komponist, der leider dieses Jahr, Anfang dieses Jahres verstorben ist. Und Ja, der Soundtrack war auch ziemlich gut, fand ich.
Ja, nicht so gut wie bei anderen Filmen.
Nicht
aber
wie bei Arrival oder bei Sicario, fand ich den ja auch sehr gut.
Ja, ich fand ihn nicht ganz so gut, aber
ja. Okay, seid ihr ja auch gelassen.
Ja.
Ja, King Crimson wird auch noch eingespielt, die Musik so zwischendurch.
Ja, und was das Geile ist an dem Film, ist einfach die Visualität.
Genau, das ist halt das Besondere daran. Also der hat so einen richtigen Rotstich, also die ganze Zeit über.
Also der sieht zu keiner Sekunde irgendwie realistisch aus.
Genau, das sieht halt wirklich aus wie so ein Metal-Cover, fand ich so, so die ganze Zeit.
Ja, aber auch
Zeit.
So absolut
Gemälde.
80er, ne?
Ja.
Also ist mal wieder ein Film, der auf diesen 80er-Jahre-Hype total draufspringt und das aber irgendwie bis ins Absurde pervertiert.
Mhm, ja. Also visuell fand ich den stark, nur inhaltlich hat er mir, da hat mir ein bisschen die Substanz gefehlt, sag ich mal.
Ja, die Substanz hat mir nicht gefehlt, aber manche Szenen waren mir einfach zu lang. Also der ist halt extrem langsam.
Ja.
Und ich habe wirklich gemerkt bei manchen Szenen, dass ich mit meinen Gedanken abdrifte und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
Also stellt euch jetzt nicht so einen Film vor wie Kill Bill oder so, der halt sehr schnell geschnitten oder halt sehr schnell in seinem Pacing ist, weil Mandy ist halt extrem langsam.
Mhm.
Also da kommen jetzt auch gar nicht so viele Gegner vor oder so.
Ja.
Das wird halt nicht so
ich sag
Szene
mal so,
Szene abgespielt.
So das letzte Drittel, das fand ich richtig geil. Mhm. Aber so, bis man erstmal dahin gelangt ist, also gerade dieser Monolog von diesem Sektenführer, da dachte ich schon, also da habe ich auch irgendwann gedacht, so wovon redet der eigentlich? Also da war ich schon so komplett raus. Aber als es dann so losging mit dem Gemetzel, sag ich mal, und er dann auch so ein paar One-Liner rausgelassen hat, da hatte ich schon wieder richtig viel Spaß.
Ja.
Ja, gut. Willst du sonst noch über irgendeinen Film reden, weil ich wäre dann durch.
Ich muss mal schauen, ob noch ein erwähnenswerter Film da war. Ja, wir haben noch Widows geschaut, den neuen Film von Steve McQueen. Also das ist ja der Regisseur, über den wir da auch heute reden, also Shame. Sein vierter Film war auch ganz gut. Hat ein bisschen, also nicht ganz meine Erwartungen erfüllt, aber okay. Also er ist auf jeden Fall ein sehr spannender Thriller gewesen über Frauen, die halt einen Überfall in die Tat umsetzen. Ja, dann noch The House That Jack Built, von der neue Film von Lars von Trier. Ziemlich grenzwertig. Also schon hart an der Grenze des guten Geschmacks. Also das
naja gut, manche Szenen übertreten diese Grenze, würde ich sagen, ne?
Ja, also
wenn man da
darüber
diese, in Anführungsstrichen, Waldjagd-Szene
ja,
denkt.
Ja, also das war schon, also sowas Krasses habe ich selten gesehen. Ja, also der überschreitet mal wieder deutlich Grenzen des guten Geschmacks. Also nicht für jeden was, also auch im Kino sind einige Leute rausgegangen während der Vorstellung.
Was ich immer überhaupt nicht verstehen
kann. Ja, das kann ich auch mal nicht verstehen, weil man weiß ja eigentlich, worauf man sich einlässt. Also man müsste es ja eigentlich wissen, wenn man so Lars von Trier sich anschaut, da muss es ja eigentlich einem klar sein, dass da jetzt nicht gerade seichte Kinounterhaltung da auf einen wartet. Ja,
wie hat der dir denn gefallen als Lars von Trier-Fan?
Ist nicht sein stärkster Film, sag ich mal, aber ich fand den sehr unterhaltsam und an manchen Stellen war der so witzig. Also ich fand den schon so witzig manchmal.
Ich fand den auch sehr witzig, gerade
so. Aber
so
makaber.
Aber ja, aber vor allem so im ersten Drittel, würde ich sagen. Und dann hat er mich aber irgendwie verloren, so humortechnisch. Dann später, ganz am Ende, kam das nochmal ein bisschen auf, so fast schon slapstickartig, wo es da um diese Kugel ging.
Ja.
Aber dazwischen weiß ich nicht. Ich hätte das besser gefunden, wenn er diesen Humor so komplett durchgezogen hätte. Dann hätte ich mehr damit anfangen können.
Ja, der
aber
war
zwischendurch
zu
habe ich mich halt gefragt, so in welche Richtung driftet das jetzt gerade hier ab? Soll ich jetzt doch irgendwie mitfühlen? Weil irgendwie mit den Opfern mitfühlen konnte man nicht so richtig.
Nein.
Also konnte ich zumindest nicht. Also es war nie so, dass ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich schafft sie es noch. Weil es war klar, dass sie es nicht schafft. Also oder wer auch immer da war.
Ja, wir können ja erstmal kurz auch erwähnen, worum es da eigentlich geht.
Nee, müssen wir nicht. Ich glaube, das ist so bekannt.
Also
es geht
um
einen Serienkiller.
Ja, es geht um einen Serienkiller namens Jack. Der erzählt halt von 5 seinen Lieblingsfällen, sage ich mal.
Ja,
und,
mehr muss man jetzt
auch
nicht
erzählen.
Mehr muss
man nicht wissen, genau.
Und ja, also ich habe mich halt zwischendurch gefragt, so ja, was will er jetzt eigentlich? Und dann nimmt er halt noch so eine Metaebene ein, wo es dann wo es dann plötzlich um das Werk von Lars von Trier selbst geht.
Genau.
Das fand ich wieder ganz cool. Aber es war irgendwie, es hatte so viele Versatzstücke und es hat sich nicht so wie aus einem Guss angefühlt.
Wie so ein homogener Film, ja.
Und ich fand, das Ende hat halt auch irgendwie nochmal so eine ganz andere Ebene aufgemacht, wo ich dachte, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ja, für mich ist es auf jeden Fall ein Film, ich würde den gerne auch irgendwann nochmal anschauen, wenn es den dann für einen Heimkinomarkt gibt. Ist aber jetzt nicht einer der Lars von Trier Filme, die bei mir ganz oben stehen. Also da gibt es natürlich noch einige andere, die ich weitaus besser finde.
Ja.
Aber ich fand die Darstellung von Matt Dillon, also der hat ja den Jack gespielt, fand ich sehr gut.
Ja,
also sollte man auch im Original anschauen. Wir haben den im Original angeschaut. Da ist es auch so, spielt ja auch noch Bruno Ganz mit. Den kann man dann auch mal schön in Englisch hören. Ja, gut, wäre das abgehakt.
Ja. Gut, ja. Dann haben wir den Teil abgehakt, oder?
Ja, genau.
Okay, ja, dann kommen wir doch mal jetzt zu unserem Hauptteil. Hast du eine Kapitelmarke gesetzt?
Ja.
Okay, sehr gut. Ja, dann überreiche ich dir das Wort für die Zusammenfassung des Films.
Es geht ja heute um Shame und bei Shame dreht es sich um den erfolgreichen New Yorker Büroangestellten Brandon. Im Büro scheint er mehr mit dem Konsum von Pornofilmen und Selbstbefriedigung auf der Toilette als mit tatsächlicher Arbeit zu tun zu haben. Nach Feierabend verbringt er seine Zeit wiederum mit Pornos oder wahlweise Prostituierten und One-Night-Stands. Es wird deutlich, Brandon ist sexsüchtig. Dass sein Verhalten womöglich aus einem Jahrzehnte zurückliegenden Trauma stammen könnte, dem er sich nicht zu stellen wagt, bringt die Begegnung mit seiner Schwester Sissy ans Licht. Auch sie ist nicht unverwundet, geht mit dem Schmerz jedoch ganz anders um als Brandon. Werden die beiden dennoch ihr Glück finden? Ja, das ist die Frage.
Ja. Na, vielleicht ist es auch gar nicht so sehr die Frage.
Lässt der Film ja eigentlich relativ offen, aber da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer ein.
Ja.
Dann komme ich mal wieder, also wie gewohnt, zu den Fakten des Films. Es ist so, Shame ist ein Film aus dem Jahr 2011 und wir haben ja schon erwähnt, also dieser Film wurde von dem Regisseur Steve McQueen gedreht. Und es handelt sich dabei um ein Drama. Hauptdarsteller sind Michael Fassbender, der den Brandon spielt. Den kennt man ja aus den X-Men-Filmen, aus diesen neueren, diese drei, die jetzt die letzten Jahre erschienen sind. Da hat er ja den Magneto gespielt. Oder auch aus dem Steve McQueen-Film 12 Years a Slave. Oder auch aus Steve Jobs. Für 12 Years a Slave und Steve Jobs war er sogar für einen Oscar nominiert damals. Carrie Mulligan spielt dann die Sissy, also seine Schwester. Sie kennt man unter anderem durch Filme wie An Education, Drive, dessen Lieblingsfilm ja einer von uns ist. Also den mögen wir ja sehr. Oder halt auch den Film, der jetzt auch letztens auf Netflix erschienen ist, Mudbound. Ja, unter anderem spielen da noch Schauspieler mit wie James Badge Dale, Hannah Ware oder Nicole B. Harry. Und Regie führte, wie schon erwähnt, Steve McQueen. Den kennt man unter anderem von Filmen wie Hunger, 12 Years a Slave und Widows. Und eigentlich sind das ja auch die einzigen Filme, die er bisher auch rausgebracht hat.
Und in dreien von denen spielt auch Michael Fassbender.
Genau, also Michael Fassbender hat auch in Hunger mitgespielt und 12 Years a Slave. Und natürlich auch in Shame. Produziert hat den Film Ian Canning und Emil Sherman. Die beiden haben auch zusammen die Filme The King's Speech, Lion und Widows produziert. Und Drehbuch schrieb auch Steve McQueen selbst, zusammen mit Abby Morgan. Und Steve McQueen hat auch selbst schon Drehbücher geschrieben zu seinen Filmen Hunger und Widows. Und Abby Morgan hat Drehbücher geschrieben zu den Filmen The Iron Lady, also wo da hier um diese britische Premierministerin, Sari Hatcher.
Nein, nicht Sari Hatcher.
Nee, wie heißt sie?
Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher. Ah, Mann. Nee, das ist eine ganz andere. Sorry. und Suffragette, der ja auch vor ein paar Jahren rauskam. Auch mit Carey Mulligan.
Also sehr frauenlastige Filme.
Genau.
Ne? Finde ich gut.
Ja. Ja, ich habe da zwar, also der hat schon andere Filme produziert, aber die waren jetzt, oder nee, Drehbücher geschrieben, meinte ich, aber die waren jetzt weniger bekannt. Genau, Musik, für die Musik ist ein Herr Harry Escott zuständig gewesen. Er hat Soundtracks beigesteuert zu dem Film Hard Candy oder The Road to Guantanamo.
Guantanamo,
ich spreche das immer falsch aus, sorry. Aber du bist ja immer dafür da, um mich zu berichtigen.
Schön, dass du das akzeptiert hast.
Ja, es kommt ja oft genug vor.
Oh.
So, und Kamera führte ein Herr Sean Bobbitt und er hat auch alle anderen Steve McQueen-Filme schon Kamera geführt, also ne, Hunger, 12 Years a Slave und Widows und auch zu The Place Beyond the Pines und zuletzt auch Am Strand, den wir ja auch in der letzten Folge schon etwas genauer erläutert haben.
Hm.
Genau, und für den Schnitt war ein Herr Joe Walker zuständig. Der hat auch zu Hunger, 12 Years a Slave, aber auch zu Blade Runner 2049 und anderen Denis Villeneuve-Filmen schon den Schnitt gesetzt.
Okay.
Genau, und jetzt noch so ein paar Trivias oder nützliche Informationen zu dem Film. Der Titel des Films, also Shame, spielt auf die Scham an, die viele der von McQueen im Vorfeld interviewten Männer nach dem Sex empfunden hätten. Deswegen der
Kannst
Titel.
Du das nachvollziehen?
Na, teilweise.
Also man muss sagen, er hat sich halt konkret mit auch sexsüchtigen Männern
genau.
Und Frauen auseinandergesetzt. Ne?
Ja.
Also Menschen, die
einen krankhaften
normales Bezug. Sexleben haben, was auch immer normal jetzt heißt, kennen das vielleicht jetzt nicht so oder es ist ihnen zumindest zu wünschen, dass sie es nicht kennen.
Ja. Ja, ein weiterer Fakt ist, dass 2016, also ich habe ja schon bei den letzten Filmen Melancholia, da gab es ja diese Umfrage des BBC, ne, die 100 bedeutendsten Filme des 21. Jahrhunderts, da belegte Shame den 81. Platz, also immer noch in den 100 besten Filmen da oder bedeutendsten Filmen, da gehört er dazu. Und Shame ist auch die zweite Zusammenarbeit mit Steve McQueen gewesen, also von Michael Fassbender, der ja in insgesamt 3 Filmen mitgespielt hat. Und Steve McQueen hat auch zu der Zusammenarbeit mit Michael Fassbender folgendes Zitat von sich gegeben. Für mich hat Michael Fassbender die Schauspielerei verändert. Er ist der Einzige, der für mich in Frage kommt. Ich habe viele Schauspieler gesehen und die spielen einfach. Mit Michael ist das anders. Er spielt nicht, er fühlt. Ja, also er hält ziemlich viel von Michael Fassbender und deswegen auch der Grund, weshalb er schon 3-mal in seinen Filmen mitgespielt hat.
Ja.
Genau. Und es ist auch so, die Sexszenen, also es kommen ja einige da drin vor in Shame, wir werden das dann nochmal ein bisschen genauer erläutern, die sind simuliert, also das sind jetzt, da wird kein echter Akt durchgeführt, aber die Darsteller selbst haben da natürlich agiert, da waren jetzt keine Doubles zu Werke. Die Pinkelszene am Anfang des Films ist ebenfalls echt. Also Michael Fassbender pinkelt wirklich in die Toilette und sein bestes Stück ist auch echt. Und aufgrund seiner expliziten Darstellung erhielt der Film in den USA ein NC-17-Rating und war trotz dessen in den USA relativ erfolgreich. Vielleicht auch deswegen, weil es halt so explizite Szenen gab und die Zuschauer sehr neugierig waren, was denn da so passiert.
Und man seinen Penis sehen kann.
Und seinen Penis sehen kann.
Mehrmals.
Genau. Ja, Michael Fassbender ist ja jetzt auch kein unattraktiver Mann, sag
Nö,
ich
mal. Nö, ich glaube, da fühlen sich schon einige Männer ein wenig, eingeschüchtert.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Ja. Gut, das war jetzt mein Teil zu den Filmen. was man so wissen sollte.
Ja, ich habe noch eine Trivia, die ich vorhin bei IMDb noch gelesen habe.
Kannst du natürlich gerne von dir geben.
Bitte was?
Kannst du gerne?
Ja, da gibt es ja diese Szene, wo er ein Paar dabei beobachtet, was Sex hat in so einem, also an einem Fenster. Und man sieht halt volle Breitseite so. Also alle, die den Film gesehen haben, wissen, welche Szene ich meine. Ja. Wo er dann später auch Sex hat mit einer Frau. Und offenbar in diesem Hotel haben auch mehrere Paare das so nachgestellt, auch so Sex zu haben in diesem Fenster. Und bei einem Paar war wohl das Fenster nicht richtig zu und die sind da rausgefallen.
Aber die sind nicht, also haben die sich...
Ja, die sind gestorben.
Sind gestorben.
Oder zumindest schwer verletzt worden.
Das ist nicht schön.
Ja, fand ich auch etwas morbide.
Ja.
Naja.
Okay, gut. Ja, dann erzählen wir jetzt ein wenig die Handlung, also geben jetzt wieder.
Ich fange einfach mal an.
Dann fang einfach mal an.
Genau, also ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was laut Steve McQueen das Thema dieses Films ist, weil da gibt es auch Kontroversen im Internet, worum es jetzt eigentlich geht. Und er sagt, es geht um einen Menschen, der all die Freiheiten des Lebens im Westen genießt und sich durch seine vermeintliche sexuelle Freiheit sein eigenes Gefängnis erschafft. Also für Steve McQueen geht es halt vordergründig um Sexsucht und wie sich das auszeichnet im täglichen Leben und woraus das vielleicht auch entstanden ist. Aber wenn man so ein bisschen liest, so Interpretationen in irgendwelchen Foren, dann scheint es für manche Leute einfach nur um Inzest zu gehen und das kann ich eigentlich nicht so richtig nachvollziehen.
Inzest, okay.
Weil eben die Beziehung zu seiner Schwester schon besonders ist, würde ich sagen, aber ich finde das halt, also für mich geht es darum halt irgendwie gar nicht, weil ich verstehe diese Beziehung der beiden Geschwister auf einer anderen Ebene, als dass das irgendwie sexuell ist.
Auf einer sexuellen Ebene, genau, das habe ich genauso gesehen. Also es wird für mich jetzt auch gar nicht so angedeutet, als ob das der Fall wäre.
Nee, also es gibt so ein paar Szenen, können wir ja gleich nochmal besprechen, wo man das eventuell denken könnte, aber ich finde das halt viel zu einfach gedacht irgendwie. Wie beginnt eigentlich der Film? Man sieht Brandon nackt im Bett liegen, wobei eine Decke seine Geschlechtsteile überdeckt. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu sehr in your face, wenn er da komplett schon nackt wäre. Und die ersten paar Minuten, das ist quasi eine Parallelmontage von verschiedenen Szenen, wo man auch erstmal so ein bisschen checken muss, so, okay, wie baut das jetzt chronologisch aufeinander auf? Also neben dieser Szene, wo er halt zu Hause ist und im Bett liegt und dann aufsteht und auf die Toilette geht, wird halt noch parallel dazu geschnitten, wie er in der U-Bahn sitzt und in dieser U-Bahn so eine Frau da abcheckt und man könnte, also die springt da auch sehr drauf an, er bringt das halt fertig, so allein durch seine Mimik sie irgendwie total scharf zu machen und ich denke auch, so wie die Frau dort reagiert, würde sie gern mit ihm ins Bett steigen, aber sie hat halt einen dicken Verlobungsring und daran merkt man, okay, sie, ja, wie sagt man, zieht da die Reißleine und lässt sich nicht drauf ein.
Ja, aber man merkt auch so seinen Blick, also von Brandon, der hat schon so ein bisschen was, ich weiß nicht, was Wahnhaftes an sich, so was Besessenes.
Fand ich jetzt nicht.
Fand ich schon irgendwie und darum wird sie auch sehr verunsichert.
Also habe ich das jetzt nicht interpretiert. Aus
also ich
der Sicht
schon
einer
seinen
Frau.
Blick sehr schon einschüchternd. So ein
also ich habe das nicht als Angst interpretiert, aber vielleicht ist das halt auch meine Interpretation. Für mich war das eher so, ihr fiel ein, nee, scheiße, ich würde ja gern, aber ich kann nicht.
Das kann natürlich auch sein, ja. Weil sie ja auch, der Ring wird ja auch dann
eben,
in Fokus
genau.
gesetzt. Und dann wird ja als Zuschauer ein klar, okay, die ist ja verlobt und oder es ist ja ein Verlobungsring, dass sie halt in festen Händen ist.
Genau. Weiter sieht man dann noch in so einer oder hört man in so einer Überblendung halt lautes Stöhnen und offenbar, also dann gibt es wieder Schnitte so zurück in die Wohnung, wo er dann offenbar gerade Sex hat, weil da liegt so eine Frau neben ihm und dann wird auch noch der Anrufbeantworter eingeblendet. Ja. Auditiv und da merkt man, okay, seine Schwester versucht irgendwie ihn zu erreichen und der ignoriert das aber völlig, also der geht einfach seinem Tagesablauf nach und geht nicht darauf ein, was die Schwester dazu sagen hat, wo man auch sieht, so irgendwie scheint er sich komplett so zu isolieren von irgendwelchen tiefergehenden zwischenmenschlichen Beziehungen, was ja im Grunde so ein Thema des Films ist, was halt gerade schon in den ersten Minuten total klar wird.
Genau, das Besondere daran ist ja auch so bei den ersten Szenen, also da wird ja so ein Ablauf halt dargestellt, also auch mit so Schnitten, wo immer das, wo so eine Wiederholung stattfindet.
Ja.
Ne, dass er halt auch immer so einen ähnlichen Tagesablauf hat, also dass er sich Prostituierte ins Apartment holt, dass er halt einen sehr starken Pornokonsum hat, also dass er sich jedes Mal, wenn er zu Hause ist, auch sehr emotionslos so, also fast, also er sitzt da schon so grübelnd davor, so irgendwie hat das so ausgesehen, ja, als ob der das so analysiert.
Und er guckt ja auch Pornos beim Essen.
Ja, ne? Ja, genau, was sehr absurd ist.
Ja.
Also es macht man ja, also ich sag mal so, jemand Normales, sag ich mal.
Wo ja, normal ist immer schwierig.
Ist mal ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt kein anderes ein. Aber jemand jetzt mit einem normalen Pornokonsum.
Mit einem nicht bedenklichen
oder nicht bedenklichen Pornokonsum. Wird ja nicht während des Essens oder so da jetzt die ganze Zeit Porno schauen.
Nee, denke ich
eher nicht. Also es zeigt ja auch schon in der Szene, dass es halt von der Norm abweicht.
Ja. Ja, auch die Szene, wo die Prostituierte kommt, die kommt ja auch zweimal vor. Es kommen ja zwei Szenen, wo explizit eine Prostituierte in die Wohnung kommt oder ins Hotel.
Ja.
Und er dann immer fragt, so, möchtest du einen Drink?
Ja.
Und sie sagen dann immer so, nein. Also so auch nach dem Motto so, nein, darum geht's hier nicht.
Ja,
wir
ja, genau.
Sind nicht hier, um irgendeine schöne, also schon um eine schöne Zeit zu haben, aber nicht um hier irgendwie zu trinken und zu reden, sondern ich bin da und dafür da und die Regeln sind halt total klar abgesteckt.
Genau.
Ja, nach dieser Parallelmontage sieht man ihn dann im Büro und was man dann so als erstes sieht, ist, dass sein Computer mitgenommen wird, wo gesagt wird, das ist wohl irgendein Virus.
Und man denkt sich schon so als Zuschauer, okay, der hat auch bestimmt einiges da auf dem Rechner.
Ja, man weiß ja, wenn Computer irgendwie mitgenommen werden, dann ist da oftmals was sehr, sehr Bedenkliches drauf. Und es wird aber an der Stelle noch nicht gesagt, was da jetzt ist und ja, er muss es halt so hinnehmen und was macht er daraufhin? Er geht erstmal auf Toilette und holt sich einen runter.
Ja, logische Schlussfolgerung.
Ja.
Würde doch jeder so machen.
Ja, wir machen uns jetzt ein bisschen lustig, aber
ja,
es ist eigentlich nicht lustig. Naja. Auf jeden Fall ist er dann wieder zu Hause. Ich springe jetzt einfach so ein bisschen durch die Szenen,
naja,
weil es passiert jetzt auch nicht so unfassbar viel.
Naja, es wird auf jeden Fall, so eine Exposition findet ja statt. Also
ja.
Die Figur des Brandon wird ja vorgestellt in den ersten Minuten.
Genau.
So. Genau.
Ja, zu Hause ist er dann, wie gesagt, ist das da, wo er am Küchentisch sitzt? Auf jeden Fall schaut er mal wieder Pornos.
Ja.
Und dann ruft seine Schwester mal wieder an und also ihre Stimme wird auch immer drängender, sie möchte ihn jetzt unbedingt sehen und sie will jetzt Kontakt aufnehmen und sie sagt dann, sie hätte Krebs und sie hat nur noch eine Woche zu leben, woraufhin er dann einfach den Anrufbeantworter abschaltet. Also ne, ist im Grunde das Gleiche wie vorher, nur dass es sich halt trotzdem steigert und er halt da überhaupt nicht drauf eingeht.
Ja, man vermutet ja auch, dass er ihr Verhalten schon kennt, also
ja,
dass
ja,
sie
ja
auch das nur jetzt so sagt, um halt Kontakt mit ihr aufzunehmen.
Genau, das
also
ist an keiner Stelle ernst gemeint,
genau,
das weiß man auch als Zuschauer.
Man glaubt jetzt nicht, dass sie wirklich Krebs hat.
Nee.
Genau.
Ja, dann geht er mit seinem Chef David und noch ein paar anderen Kollegen abends feiern, weil die irgendeinen beruflichen Erfolg haben. Was die jetzt genau machen, wird auch nicht explizit gesagt. Ich nehme an, das ist irgendwie eine Werbeagentur oder sowas in der Art.
Ja, also ich nehme es auch an, dass es eine Werbeagentur ist. Es ist nämlich von einem Pitch die Rede. Und das kommt ja oft bei Werbeagenturen.
Ja, und dann sind sie da eben in dieser Bar und reden dann über Frauen. Und für mich als Frau ist das einfach nur widerwärtig, wie die so über die Frauen reden, weil man merkt halt, das sind einfach nur Beuteobjekte.
Ja, ja.
Da geht es nicht um irgendwie darum, einer ist Single und sucht jetzt eine Freundin oder so, sondern es geht einfach nur, wer kann wen abschleppen.
Ja, und das ist ja auch so der Chef, also von dem Brandon, wie heißt der nochmal?
David.
Ne? Der ist ja eigentlich auch verheiratet, hat auch Familie, also Kinder, ist eigentlich in festen Händen, aber ist trotzdem ständig auf der Suche nach irgendeiner, nach Beute halt, sag ich mal.
Genau.
Na?
Und dann versucht er auch mal wieder sein Glück bei einer Frau, die er sich da auserkoren hat und naja, wie er das macht, das finde ich einfach nur und
ja,
die Frau
Typ
ist auch
so
selber,
unangenehm,
die Frau ist auch echt nicht begeistert, weil er versucht halt so mit seinem Erfolg irgendwie so anzugeben und naja, das kommt wirklich nicht gut an. Widerwillig tanzt sie dann aber trotzdem mit ihm, weil sie halt auch ein bisschen dazu gedrängt wird. Aber sie schaut halt eigentlich die ganze Zeit nur auf Brandon. Und da merkt man auch schon wieder, okay, also man muss auch sagen, Brandon ist in der Situation wesentlich charmanter und zurückhaltender und ansprechender, finde ich.
Und ich sag mal so, Brandon hat auch schon, also der hat relativ viel Erfolg bei den Frauen.
Ja,
also
der muss hat gar total nicht so, viel Erfolg.
Ja, der muss gar nicht viel tun, um die Frauen da für sich zu gewinnen.
Nö, der kann das allein durch Blicke, ja, ne?
Genau.
Der hat das echt perfektioniert.
Und sein Chef ist genau das Gegenteil. Der ist halt total unerfolgreich eigentlich.
Ja, und auch unbeholfen. Ja. Und
er labert viel zu viel, auch ja, viel zu viel Schwachsinn.
Ja, ja.
Was keine Frau hören möchte. Ja, und Brent macht es allein durch Blicke und aber man merkt dann auch später, also da kommen wir auch dann nochmal zu sprechen, dass er auch in einigen Situationen dann recht unbeholfen ist. Also wenn es um
ja, da kommen wir dann gleich.
Genau.
Noch nicht vorgreifen. Ja, auf jeden Fall, diese Frau, die dann mit David tanzt, geht dann später noch mit Brandon mit. Also sie hat halt wirklich überhaupt kein Interesse an seinem Chef. Und die haben dann einfach Sex in irgendeinem Tunnel oder so, also so genau, auf die Schnelle.
Ja.
Ja, dann ist er wieder zu Hause und hört dann Musik aus seiner Wohnung schallen. Ein Song, der da heißt I Want Your Love, das auch wieder sehr selbsterklärend ist irgendwie. Mm, ja. Und er entdeckt dann seine Schwester unter der Dusche und sagt dann, was willst du hier, du sollst doch vorher anrufen. Und wo sie dann sagt, ja, ich hab dich angerufen. Mm. Also ne, es kommt dann sofort irgendwie zum Konflikt. Es ist überhaupt kein herzliches Aufeinandertreffen, ja, was man aber auch nicht erwartet hat.
Und sie erwähnt ja auch, dass sie die Schlüssel hat für genau, seine Wohnung. Und genau, und deswegen wundert sie sich auch darüber, warum er dann so überrascht ist.
Ja. Ja, er geht da sogar mit einem Baseballschläger durch die Wohnung. Ja. Abends schaut er dann wieder Pornos an und sie hat währenddessen ein sehr emotionales Telefongespräch, von dem er dann abgelenkt wird und er geht dann an die Tür und belauscht sie so ein bisschen. Ja. Und sie sagt immer wieder so, ich liebe dich und es geht mir so schlecht und man merkt schon, oh je, die ist irgendwie emotional und psychisch total am Ende. Hm. Ja, am nächsten Morgen haben die beiden dann ein Gespräch in der Küche und sie bittet ihn, sich doch mal einen Auftritt von ihr anzuhören. Sie ist offenbar Sängerin und also es wird jetzt nicht näher erläutert, wie erfolgreich sie ist, aber man merkt, dass er auf jeden Fall nicht an ihren Erfolg glaubt. Mhm. Und sie sagt dann immer, ja, komm doch mal her, sieh dir das doch mal an. Und er sagt dann so, ja, mach ich. Und es ist aber total halbherzig und das weiß sie auch. Sie sagt dann, ja, so wie, ja, mach ich beim letzten Mal und so. Und er zeigt halt überhaupt kein Interesse so wirklich für ihr Privatleben und das, was sie bewegt.
Ja, und dann sieht man ja dann, wie dann Brandon und sein Chef, also David, dann in dieses Hotel da gehen und
in den Jazzclub
ihren Gesang da, also es ist ja in einem Hotel, dieser Club, und ihr dann zuhören bei ihrem Gesang. Sie trägt Frank Sinatras New York, New York vor. Auf eine sehr langsame Art.
Ja, sehr melancholisch.
Genau.
Und Brandon ist dann auch sichtlich emotional berührt. Und ihm kommen dann auch die Tränen und
was er dann aber sofort verleugnet, als dann Sissy ankommt und auch sein David dann sagt, er hat sogar eine Träne.
Ja, es ist ihm sichtlich unangenehm.
Ja, genau.
Ja, und was Brandon dann überhaupt nicht gut heißt, ist, dass David dann anfängt, mit Sissy zu flirten. Mhm. Da offenbar Interesse an ihr hat. Und,
ja, David hat eh Interesse an jeder Frau.
Ja, ja, aber Brandon weiß ja halt auch, wie er drauf ist, ne? Und dadurch, dass sozusagen Sissy jetzt zu seinem Objekt der Begierde wird, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man das als Bruder nicht so wirklich haben will, aber dass da auch so eine gewisse Bigotterie dahinter steht, das wird ja später auch nochmal viel deutlicher. Auf jeden Fall, David entdeckt dann Narben auf dem Arm von Sissy und er fragt dann irgendwie so, was ist das denn oder so? Und sie sagt, naja, mir war als Teenager oft langweilig. Sie hat offenbar selbstverletzendes Verhalten gezeigt, früher mal, also ist alles komplett verheilt schon, wie man auch später sieht. Sie hat das offenbar schon länger nicht mehr gemacht. Aber da gab es offenbar emotionale Ausbrüche und eventuelle Traumata, die da zurückliegen.
Ja, das ist auch so dann das erste Mal, dass so ein bisschen über die Vergangenheit einer der Personen, also von den beiden, etwas einen Einblick gegeben wird, weil später erwähnt ja dann auch nochmal Brandon etwas näher.
Ja, aber es bleibt halt alles sehr vage. Ja, ne? Genau. Es wird nie irgendwie konkret ausgesprochen, was da vorgefallen ist. Ja, Die beiden landen dann bei Brandon zu Hause im Bett und er kann sozusagen nicht ins Bett gehen und geht dann erstmal joggen, um sich irgendwie abzulenken, weil er halt auch mit dieser ganzen Situation nicht zurechtkommt.
Sehr wütend darüber. Und haut dann halt ab. Wo landet er dann? Also er joggt ja dann rum und...
Er joggt dann erstmal rum, geht dann aber wieder zurück und bezieht dann das Bett neu und dann kommt sie in der Nacht rein ins Schlafzimmer und möchte sich an ihn rankuscheln und er sagt mehrmals, geh bitte weg und irgendwann brüllt er sie halt an, dass sie verschwinden soll, was sie dann auch tut. Ja, da merkt man also, dass da irgendwelche tiefliegenden Konflikte offenbar manifest geworden sind. Ja, am nächsten Tag ist er wieder im Büro und sein Computer ist wieder da und sein Chef sagt dann, also David, hier, deine Festplatte war völlig versifft, die war ja voller Pornos.
Er zählt dann auch wirklich auf, was da so alles drauf war.
Ja, und dann sagt David, aber das war bestimmt ein Praktikant, oder? Weil man muss ja total krank sein, wenn man seinen Tag mit sowas verbringt, wo dann Brandon aber auch nicht wirklich drauf eingeht. Aber man merkt schon, naja, er will damit auch nichts zu tun haben, so. Er duldet das auch auf irgendeine Art und Weise, weil so richtig mehr drüber erfahren will er ja auch nicht. Also er hat's nur, man hat auch gemerkt, dass ihm das unangenehm ist, das jetzt anzusprechen.
Ja, das Interessante ist ja auch noch, dass der David vorher noch eins seiner Dates abblitzen ließ am Telefon. Danach mit seinem Sohn irgendwie über Skype da redet und ihn da irgendwie Ratschläge als Vater gibt und danach dann über den Pornokonsum oder halt auf die Pornos zu sprechen kommt, die halt Brandon auf seinem PC da hatte. Ja, das ist schon so ein toller Wechsel dadurch.
Ja, zumal dieses Skype-Gespräch ja noch weitergeht, während er über Pornos spricht, wobei der Sohn oder was, ich habe nicht genau gesehen, ob das Sohn oder
ja,
was
sein
der
Sohn,
Tochter war.
Ja.
Das Kind ist auf jeden Fall dann gerade nicht im Bild, aber naja. Abends sieht er dann ein Paar in diesem Hochhaus, das Sex hat, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wo ich denken würde, wenn ich das so sehen würde, würde ich auch erstmal stehen bleiben und gucken.
Ja.
Und dann hat er ein Date mit einer Arbeitskollegin. Ja, und das ist halt die Szene, die du vorhin meintest, wo er sich eher unbeholfen verhält.
Da merkt man dann, dass er dann nicht mehr dieser Coole ist, der halt, ja, weil es halt dann auch was Ernsthafteres ist, also oder sich was Ernsthafteres anbahnen könnte.
Ja,
und da
wobei,
ist
da muss ich mir
überfordert.
Sagen, da hat mir ein bisschen so die Hinführung gefehlt, warum er sich jetzt dazu entscheidet. Das ist mir schon klar. Aber wie dann so der innere Wandel kam, okay, vielleicht könnte ich doch mal eine längere Beziehung haben. Das hat mir halt irgendwie komplett gefehlt. Ja. Das war so aus der Luft gegriffen.
Hast du erwähnt, dass Arbeitskollegin ist?
Ja, klar.
Ja, gut.
Und es läuft auf jeden Fall so semi-gut. Sie ist, sie erwähnt, dass sie geschieden ist. Also eigentlich fängt es relativ in Ordnung an. Sie ist auch irgendwie so ein bisschen nervös, so ein bisschen aufgeregt und sagt halt, ja, ich habe eine Stunde überlegt, was ich anziehen soll und.
Naja, das ist ja auch noch das Ding, Brandon hat sie warten lassen, also hat es absichtlich ein bisschen hinausgezögert, um auch so ein bisschen so diese Kontrolle da zu haben, so, ne, ich lasse sie warten und so. Und sie sagt dann auch so, naja, ich habe hier schon eine ganze Weile gewartet und so und. Er hat dann irgendwie eine Ausrede da gefunden und aber eigentlich hat er sie warten lassen absichtlich.
Ja, ja. Sie sagt dann, also wie gesagt, das fängt halt eigentlich relativ nett an und dann sagt sie aber, dass sie geschieden ist. Und dann kommt halt das Gespräch so in Richtung, was ist eigentlich, was stelle ich mir unter einer Beziehung vor und was möchte ich hier eigentlich?
Ja.
Und er sagt, naja, den Sinn von Beziehung und Ehe erschließt sich ihm überhaupt nicht. Und sie fragt dann, naja, warum sind wir dann überhaupt hier? Weil sie ist auf jeden Fall auf der Suche nach einer längeren Beziehung. Und wenn er schon von vornherein sagt, das ist nichts für mich, ja gut, dann könnte man das Date auch gleich auflösen. Er sagt dann, dass seine längste Beziehung 4 Monate dauerte, was sie auch schockiert aufnimmt, würde ich sagen.
Ja.
Und das Date verläuft dann halt noch, naja, man begegnet sich respektvoll, aber für sie ist halt klar, das wird hier nichts und ich werde den, also sie sieht ihn dann noch auf Arbeit, aber das wird auf jeden Fall nicht hier irgendwie zukunftsträchtig sein. aber ihm ist das halt überhaupt nicht klar so richtig, oder er will das halt nicht wahrhaben, weil sie sagt, also wenn sie sich verabschieden, sagt er halt so, na, und sehen wir uns wieder, und sie lacht dann nur so ein bisschen abschätzig und geht einfach. Wo ich auch denke, ja, das finde ich ziemlich cool, so dass sie ihn einfach da stehen lässt. Ne? Er, der Mega-Womanizer, der
der sonst immer die Kontrolle über die Frauen hat.
Genau.
Hat die diesmal nicht.
Ja, ja, und dann geht sie halt einfach.
Ja, aber am nächsten Tag.
Nee, wir sind noch nicht beim nächsten
Tag. Ach so, das ist gar nicht. Ach so, stimmt. Was kommt danach?
Er kommt dann wieder nach Hause und hat dann erstmal so eine Auseinandersetzung und so einen Streit mit Sissy. Weil sie ihn beim Masturbieren erwischt, weil er ist ja offenbar nicht zum Zug gekommen und es muss wieder Druck abgebaut werden oder wie auch immer. Und er ist dann im Bad und legt dann halt Hand an sich. Und dann kommt sie halt rein und erwischt ihn, und da kommt es halt zu einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung. Sie beschimpft ihn dann auch als Psychopathen, und ja, er ist dann sichtlich deprimiert, und in einer Kurzschlussreaktion wirft er halt alle Pornohefte und Videos und auch seinen kompletten Laptop weg.
Aber er beschimpft, also sie beschimpft ihn als Psychopathen, weil er auf sie losgeht, also und sie halt wirklich explizit beschimpft. Also wirklich,
ja, ja.
Also nicht einfach nur, weil er masturbiert, also das kam vielleicht jetzt ein bisschen falsch rüber.
Ja, 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 die Leute haben den Film ja auch gesehen, ne? Die
wissen
ja,
aber
welche Szene ich meine.
Vielleicht gibt es ja auch welche, die den noch nicht gesehen haben. Okay, weiter.
Ja, er bespringt sie sozusagen.
Ja, genau. Ne?
Also er springt auch nackt
also
auf sie drauf.
Also wird schon recht brutal zu ihr auch, genau.
Ja. Und das ist vielleicht auch eine Szene, wo viele Leute oder manche Leute denken, dass da irgendwie was Inzestuöses dabei ist, weil sie sich halt gegenseitig nicht nur, er zeigt sich ihr gegenüber nackt, sondern sich, sie ihm gegenüber auch.
Ja.
Aber wie gesagt, für mich hatte das überhaupt nichts Inzestuöses oder Sexuelles an der Stelle.
Nein.
Ja, dann ist er auf jeden Fall am nächsten Morgen wieder auf Arbeit und trifft dann die Mary Ann, mit der er da sein Date hatte, und küsst die einfach. Und da sieht man wieder, okay, jetzt versucht er wieder die Kontrolle zu erlangen und nimmt sich jetzt quasi einfach das, was er letzte Nacht nicht bekommen hat. Und sie geht aber auch drauf ein, und dann gehen sie ins Hotelzimmer.
Genau, und das wird zum Desaster, kann man so sagen.
Ja.
Weil, ja, also es geht dann halt zur Sache. Man denkt dann halt, okay, jetzt haben sie Sex, aber er bekommt dann halt, ja, kein Hoch und bricht dann ab und ist auch sehr beschämt darüber. Sitzt dann halt, also abgewandt zu ihr sitzt er dann da und...
Ja, also er ist auch gar nicht in der Lage, darüber zu reden.
Genau, und sie... zieht sich wieder an, ist erstmal so verwirrt darüber, über die Situation, und fragt dann auch, naja, soll ich irgendwie, fragt dann auch irgendwie, ob sie noch was tun kann oder sowas oder so.
Ja,
oder
sie
übergehen soll.
Sie ist eigentlich sehr verständnisvoll,
genau.
Und sagt, das ist nicht so schlimm und
ja,
ist
ja
doch okay, und
genau.
Möchtest du, dass ich gehe? Und dann sagt er halt, ja, natürlich.
Ja.
So. Also ist dann sehr abweisend.
Sehr distanziert, genau.
Ja.
Man kann auch schon mal sagen, danach sehen die sich halt nicht, also vielleicht doch auf Arbeit, aber jetzt die haben dann danach keinen Kontakt mehr.
Ja.
Genau,
ja, aber was er dann macht, ist
ja, danach, dann holt er sich erstmal eine Prostituierte in dasselbe Hotelzimmer und hat dann Sex vor dieser, also Fensterscheibe, also
so wie
das, was er davor
hat.
Beobachtet
ja.
hat,
genau.
Vor dem Date.
Und da scheint wieder alles problemlos zu funktionieren, weil
genau.
natürlich auch keine Emotionen dabei sind.
Genau,
ne?
Nichts Intimes, es ist halt einfach nur der Akt an sich. Und das kann er.
Ja. Ja, dann ist er wieder zu Hause und schaut Cartoons.
Mit
und
seiner Schwester.
Und Sissy kommt dazu, genau. Ja. Und es ist irgendwie so, als wären sie wieder zwei Kinder, weil ne, zwei Erwachsene, die sich irgendwie so, also wirklich irgendwelche Zeichentrickfilme anschauen. Das ist schon irgendwie sehr rührend irgendwie. Und Sissy sagt dann, na, nimmst du mich in den Arm? Und naja, dann kommt's sozusagen zur ja, zur Auseinandersetzung, die dann in seinem Absturz, in dem absoluten Tiefpunkt resümiert. Brandon will nämlich, dass sie sich nicht nochmal mit David trifft und sagt dann den wunderschönen Vorwurf so, du schläfst mit ihm, nachdem du ihn 20 Minuten lang kennst, wo man einfach nur denkt, ja, das kommt gerade von dir und das ist auch wahrscheinlich das, was sie auch denkt, weil sie sagt dann, du bist nicht derjenige, der mit mir über Sex reden soll. Und ja, das steigert sich dann, er will sie dann auch rauswerfen. Und sie kann es halt irgendwie überhaupt nicht verstehen. Sie sagt dann, ich mache dich irgendwie ständig wütend, aber ich weiß gar nicht, wieso. Und er sagt dann, naja, du hast mich in eine Falle gelockt. du bist eine Last für mich, du bist eine Bürde für mich. Und Sissy sagt dann so, ja, mehr oder weniger im O-Ton, du hast überhaupt niemanden, du bist hier irgendwie nur so ein kleines Würmchen. Und jetzt müssen wir eine ganz kurze Pause machen, weil da kommt Weihnachtsbesuch. So, da sind wir wieder, der Besuch ist reingelassen worden und wir nehmen jetzt einfach weiter Podcast auf.
Jo.
So, wo waren wir? Genau, bei der Szene, wo die beiden streiten und die ist einfach, also da könnte man über diese Szene sehr viel diskutieren, weil da das Frauenbild, was Brandon hat, sehr deutlich wird.
Hm.
Weil dadurch, dass seine Schwester für ihn jetzt offenbar auch zu einem sexuellen Objekt wird, was, ne, sie wird ja von David begehrt und so weiter, das ist womit er überhaupt nicht klarkommt. Also so, dass eine Frau offenbar gleichzeitig sexuelles Objekt, aber auch jemand sein kann, der irgendwie Tiefe hat, könnte man vielleicht so reininterpretieren, oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich schon so ähnlich, ja.
Okay.
Ja.
Das halt auch nochmal in Verbindung mit der Szene, wo er sie, ich sag mal, bespringt. Also, man könnte ja schon so sagen, also dadurch, dass er sie auch nackt sieht und so weiter und sie ihn nackt sieht, wird ihm auch klar, sie ist jemand, von dem offenbar auch sexueller Reiz ausgeht auf ihn, weil wenn er sozusagen wirklich so einfach gepolt ist, dass einfach eine nackte Frau schon irgendwie einen sexuellen Reiz darstellt, auf den er irgendwie anspringt, dann ist das wahrscheinlich was er schwer miteinander vereinen kann, weil sie eben seine Schwester ist.
Hm.
Willst du da noch mehr zu sagen? Du bist gerade ein bisschen abwesend, habe ich das Gefühl.
Nee, irgendwie nicht. Red ruhig weiter. Lass dir das Wort.
Okay, na gut, dann kommen wir da an der Stelle nicht so richtig weiter. Auf jeden Fall sind sie dann an der Stelle beide sehr verletzt und dann kommt ein Schnitt, man sieht ihn in der U-Bahn sitzen, man sieht aber auch, das kann jetzt nicht irgendwie gleich im Anschluss gewesen sein, weil er hat so eine Wunde auf der Wange, also er scheint irgendwie geschlagen worden zu sein. Dann kommt halt auch wieder so eine Parallelmontage, wo auch wieder verschiedene Dinge, die sich an diesem Abend noch abgespielt werden, parallel montiert werden, was irgendwie eine ganz schöne Spiegelung zum Anfang auch ist. Wobei es hier natürlich eine andere Tonart hat, weil das ist halt sozusagen der Absturz von Brandon, der da gezeigt wird. Was man dann sieht, ist, dass er irgendwie draußen umherirrt. Man sieht ihn aber auch noch in der Kneipe sitzen und wie gesagt in der U-Bahn. Und man sieht, dass er nicht in einen Club reinkommt. Er geht dann in einen schwulen Club. Wobei, ich habe das hier irgendwie alles total durcheinander aufgeschrieben. Also diese Szene ist halt durch die Parallelmontage auch nicht chronologisch.
Das ist halt so, ich kann das ja noch mal ein bisschen aufdröseln.
Ja, drösel das
Also der ist ja vorher in so einer Bar. Da macht er eine Frau an.
Auf sehr obszöne Art.
Auf sehr obszöne Art, genau. Er fässt sie sogar in den Schritt und sagt ja auch irgendwie so, naja, ich kann dich besser befriedigen als dein Freund oder so. Und der Freund spielt hinten halt Billard und im Hintergrund. Und irgendwann kommt halt der Freund und sieht das halt, dass der Brandon da mit ihr da rumflirtet, sage ich mal, flirten in Anführungszeichen. Naja, wie das halt ein Freund dann so macht, sagt, hey, was machst du da mit meiner Freundin so, ne, was soll das? Und naja, und er legt es wirklich drauf an, der Brandon, und sagt auch so, naja, erstmal will halt die Freundin, sagt so, nein, er hat nichts gemacht, alles in Ordnung hier, so, und dann sagt der Brandon, nee, ich habe hier deine Freundin, wollte ich jetzt gerade klar machen, so, ne, und du kannst es ihr doch eh nicht besorgen und so, und ich mach's halt richtig.
Er
und
sagt
sowas.
Auch, wie er das machen
genau,
würde.
Genau, und das provoziert natürlich total den Freund, der ist aber erstmal so ein bisschen so, also geht noch nicht physisch auf Brandon los. Das macht er erst, als dann Brandon die Bar verlässt, und dann haut er ihn halt um die Ecke da eine rein, und dadurch hat er dann diese Verletzung im Gesicht. Und dann geht er erst in den Club und wird da abgewiesen und geht dann halt in den schwulen Club. Lässt sich da ja einblasen von einem Mann.
Ja.
Also ihnen ist das auch völlig egal, dann von wem.
Ja, da dachte ich auch so, kann einem das wirklich so egal sein? Also ich dachte mir auch so, wenn man die Augen schließt, vielleicht ist es gar nicht so anders, ne? Aber der Typ, mit dem er erstmal rumknutscht, der hat ja einen Vollbart.
Ja.
Also man wird es auf jeden Fall merken. So. Und
also
so,
mir wird
okay.
Es schon was ausmachen. Ja, aber,
offenbar weiß nicht, ist der Druck gerade so groß?
Ja, keine Ahnung. Also oder vielleicht soll es einfach nur verdeutlichen, wie nötig er das hat oder wie eskalierend das Ganze ist.
Wobei das natürlich auch wieder so eine Ebene hat wie, na jetzt geht er sogar, in Anführungsstrichen, ja, ja, schon zu den Schwulen, was halt auch wieder so, also da habe ich schon so meine Probleme
ich
mit.
Ich fand es ein bisschen unnötig. Also man hätte es auch anders zeigen können. Also die Szene finde ich ein bisschen überflüssig, weil danach hat er ja dann auch noch mal ein Dreier mit, also
ja,
mit
aber,
zwei Frauen.
Ja, aber was ich damit sagen will, ist, da werden Schwule wieder so als dreckig dargestellt. Mhm, ja. Und die, die immer nur an Sex denken und so. Und die in Clubs, also natürlich gibt es diese Art von ja, schwuler Lebensrealität, aber das ist halt nicht das Einzige. Und mhm, ich finde das immer schade, wenn sozusagen homosexuelle Männer für sowas herhalten müssen in Filmen.
Ja.
Und das kritisiere ich halt.
Ja, verständlich. Ja, ist halt, wie gesagt, etwas überflüssig. Also warum das jetzt drin ist?
Überflüssig finde ich es nicht, weil es ist ja eine Art von Eskalation einfach, mhm, von Abwärtsspirale für Brandon persönlich, ja, weil er halt diese Grenze zumindest im Film noch nicht überschritten hat.
Mhm.
Aber was das halt auf einer Metaebene, mhm, über Homosexuelle aussagt, finde ich halt wieder ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja, aber dann hat er noch einen Dreier.
Genau.
Ja, ja, sag mal was dazu.
Ist halt sehr explizit dargestellt, auch sehr nah an dem Geschehen. Ja.
Ja, das kann man so sagen. Dachte ich schon so, okay, krass, dass er das so selber gefilmt hat.
Ja.
Ja, man hört aber, also man sieht ja nicht nur den Dreier an sich, sondern man hört darüber geblendet Sissy mal wieder auf einen Anrufbeantworter,
genau,
sprechen. Und da sagt sie, und das ist für den Film ein sehr wichtiger Satz, wir sind keine schlechten Menschen, wir kommen nur von einem schlechten Ort.
Mhm.
Und man sieht auch, während er da diesen Dreier hat oder während das sozusagen, ne, auf den Höhepunkt hinsteuert, dass er wirklich echt nicht glücklich dabei aussieht. Also er sieht schon sehr,
mhm,
emotional mitgenommen und fertig aus und fängt dann auch an zu weinen.
Ja. Ja. Er sitzt dann auch in der U-Bahn, also er fährt dann halt nach Hause mit der U-Bahn und dann hält die an und dann kommen halt Sicherheitsleute rein und sagen, naja, da hat sich jemand vor die U-Bahn geworfen und er hat ja dann auch irgendwie, also die Anrufe hat er ja verpasst von seiner Schwester Sissy,
mhm,
und er macht sich dann halt auch sichtlich Sorgen um sie. Und
das ist das erste Mal, wo er sie auch versucht anzurufen.
Genau,
ja.
Und als er dann zu Hause ankommt, liegt sie halt schon blutüberströmt im Bad und hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Und natürlich ruft er dann halt den Notdienst und sie kommt dann ins Krankenhaus. Sie überlebt dann auch noch. Und er sitzt halt da, verzweifelt da und sie wacht dann auf und sie sagt dann auch nur irgendwie, du Idiot oder sowas. Mhm. Genau, und dann ist auch dann schon, also dann kommt die letzte Szene, dann wird das wieder vom Anfang so gezeigt, die Szene, als er in der U-Bahn sitzt,
mhm,
aber halt natürlich nicht dieselbe Szene, sondern halt schon dann so ein Zeitsprung und der sieht wieder diese Frau mit dem Verlobungsring und sie ist jetzt ersichtlich bereit, sage ich mal, sich dann auf das einzulassen mit Brandon.
Hm.
Was halt bei der ersten Begegnung da, wo sie dann noch nicht bereit war.
Hm.
Und sie geht dann auch halt sicher da zur Tür und
also
mit der Erwartung, dass er dann halt hinterherkommt, genau.
Ja.
Aber dann blendet der Film aus und der Film lässt es dann halt offen, wie sich dann halt Brandon entscheidet, wie das dann weitergeht.
Genau, aber wenn man diese beiden Szenen nochmal ganz klar nebeneinander stellt, dann sieht man halt so einen krassen Unterschied in seiner Mimik.
Mm, ja.
Also am Anfang ist er halt so absolut selbstsicher und bringt das halt fertig, eine Frau da nur mit seinen Blicken irgendwie total scharf zu machen.
Ja.
Und jetzt in der zweiten Szene ist er halt, also man sieht halt eine totale Traurigkeit und Melancholie,
ja,
in seinem Gesicht und dass er dafür jetzt irgendwie gar nicht bereit ist oder offenbar keinen Bock drauf,
ja,
hat oder, ja, weiß ich auch nicht.
Ja,
auf jeden
jetzt
Fall
ist es halt eigentlich so umgekehrt. Die Frau ist jetzt bereit und er halt.
Genau,
nicht
wobei
mehr
sich seine Mimik auch wieder wandelt. Also, ja, ganz zum Schluss, bevor der Film abblendet, ist es auch wieder so ein bisschen mehrdeutig, mhm, wo ich denken würde, okay, jetzt hat er irgendwie doch wieder jetzt gewinnt doch wieder sozusagen die Sucht überhand und er lässt sich vielleicht doch drauf ein. Ja. Also es ist halt ein starker Wandel in der letzten Szene nochmal, finde ich.
Aber das lässt ja dann der Film offen. Also das kann sich dann der Zuschauer selber denken, wie das dann halt mit Brandon weitergeht.
Ja.
Ja.
Ja, ich denke, es geht nicht so positiv weiter, weil so eine Suchterkrankung überwindet man nicht einfach mal so.
Ja, das wirst du jetzt auch mit den nachfolgenden Sachen dann bestimmt auch genauer erläutern.
Ja. Ja, aber was sagst du denn dazu? Wie war denn dein Eindruck?
Wie das weitergeht?
Ja.
Also ich würde auch eher sagen, dass es halt, also dass er sich nicht jetzt stark geändert hat. Klar ist das halt ein einschneidendes Erlebnis jetzt mit seiner Schwester da. Ich glaube, es hat sich schon was geändert in ihm so. Also auf jeden Fall die Beziehung zu seiner Schwester hat sich vielleicht da sichtlich geändert. Aber ich denke mal, seine Sexsucht, ob sich da jetzt so stark was geändert hat, bezweifle ich eher. Wie siehst du das?
Ja, habe ich doch gerade gesagt.
Ach so, ja.
Ja, genau. Möchtest du sonst noch was zum Film sagen? Also wie er dir gefallen hat zum Beispiel?
Ja, sehr gut. Beim ersten Mal hat er mir damals auch sehr gut gefallen. Ich mochte da die Visualität so, also auch so die Kameraarbeit und so. Natürlich auch das Schauspiel, also allen voran Michael Fassbender natürlich. Der liefert da eine ziemlich gute Performance ab. Der wurde auch für die Leistung, für die Darstellung mit den Golden Globe Nominierung belohnt. Ja, hat er schon sehr gut gemacht. So. Ich denke mal, es ist auch keine leichte Aufgabe, da so jemanden darzustellen. Aber besonders auch die, ich denke mir immer so als Schauspieler, solche Sexszenen, ich hätte ja damit ein Problem. Aber ich bin kein Schauspieler. Aber das hat er schon sehr gut gemacht. Auch Carey Mulligan als, als seine Schwester hat das schon sehr gut gemacht. So. Also ein guter Cast auf jeden Fall. Auch ab und zu sehr schöner Musikeinsatz, so, also besonders so am Anfang diese Szene da in der U-Bahn und dann auch zum Schluss dann nochmal dieses Klavierstück, was da halt sich sehr hinzieht, so was schon so ein sphärisch ist, so, ne? Finde ich sehr schön. Und auch so ab und zu so dieser Symbolcharakter da drin, finde ich auch so mit, was mir ja aufgefallen ist, auch es wird ja sehr mit Farben gespielt, also sein Apartment ist ja in sehr kalten Tönen gehalten, was er so unterstreichen soll, wie wenig Persönlichkeit er eigentlich hat. Also er hat ja auch fast nichts in seinem Apartment, nichts Persönliches richtig.
Es erinnert stark an das Apartment von Patrick Bateman, der da auch irgendwie nur Platten stehen hat und eine Musikgeräte und Designermöbel und seine Wohnung ist irgendwie ähnlich.
Ja, aber nichts Heimliches, wo man so sich denkt, naja, da will ich jetzt gerne wohnen. So. Das ist halt sehr kühl alles.
Ja,
sehr
und vor allem auch nichts Persönliches, ne? Keine Bilder an der Wand, die ihn zeigen oder Leute, die er kennt oder.
Ja, das hat nichts Einladendes irgendwie an sich. Ist zwar natürlich schön, also man sieht schon, dass er einiges an Geld hat, so, ne, dass es ihm gut geht, aber hat halt nichts Besonderes an sich, dieses Apartment.
Es ist halt wie ein Hotelzimmer, ne?
Genau. Und ab und zu wird dann auch anders mit Farben gespielt. Also in den Sexszenen sind das sehr rote Töne und so. Und auch zum Schluss ist dann so, in der Regenszene habe ich gelesen, oder auch dann gesehen, ist dann so ein sehr grünlicher Ton, was dann auch wieder so ist ja die Farbe so der, also
Hoffnung.
Der Hoffnung und der Regeneration, sage ich mal so, ne? Also vielleicht bessert sich dann da was, wer weiß. Also es wird halt oft so mit Farben gespielt und ja, also auf jeden Fall ein sehr gelungener Film für mich.
Ja, würde ich auch sagen. Also der Film hat auf jeden Fall in vielen Szenen starken Symbolcharakter. Gerade auch, wenn man daran denkt, wo der Film so spielt. Und auch gerade, als wir nochmal über die Wohnung gesprochen haben, ist mir das eigentlich auch klar geworden. Also der spielt ja, ne, in Hotels, in U-Bahn, Bahnhöfen, in der U-Bahn selbst oder wenn er draußen in der Stadt rumläuft oder halt immer Orte, wo man nicht zu Hause ist. Also wo man immer irgendwie auf dem Sprung ist, wo man unterwegs ist. Und selbst seine Wohnung ist ja, ne, wie gesagt, wie ein Hotelzimmer, was halt auch nochmal charakterisiert, da ist er auch nicht wirklich zu Hause.
Nee.
Das finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Dann mag ich halt auch, wie der Film aufgebaut ist, was ich vorhin gesagt habe, dass sozusagen Anfang und Ende wie spiegelbildlich zueinander stehen, aber dabei auch komplett gegensätzlich irgendwie sind. Ich mag das auch, wie sozusagen seine Art von Störung dargestellt wird. Und ich mag das vor allem, dass nicht explizit gemacht wird, woran das jetzt eigentlich lag. Also, dass nicht darüber diskutiert wird, weißt du noch damals, als das und das passiert ist. Ich finde das wirklich erfrischend, dass man das mal komplett außen vor lässt.
Es wird nur angedeutet, halt vereinzelt.
Genau.
Man kann sich das so ein bisschen selbst denken. Also, Prenton erzählt eigentlich nur von seiner Vergangenheit hier bei seinem Date mit der Arbeitskollegin.
Genau, aber halt auch ein bisschen, total oberflächlich.
Genau.
Nur, ne?
Also er macht nur so Andeutungen, aber so richtig offen erzählt er nicht darüber.
Nee, also dann eher Sissy, die halt sagt, wir kommen von einem schlechten Ort, wo man dann selber überlegen könnte, okay, was ist da vorgefallen? Ja. Ist da irgendwas im Elternhaus gewesen, was naheliegend wäre?
Also sei noch dazu gesagt, es wird ja auch erwähnt, dass die beiden aus Irland kommen, also die sind irgendwann ausgewandert nach Amerika.
Ja, also das finde ich jetzt nicht besonders relevant für irgendwas, aber
ja, aber es scheint ja dort irgendwas vorgefallen zu sein, in Irland selbst, also mit dem Elternhaus, dass da irgendwas.
Ach so, dass sie als Erwachsene erst rübergekommen sind oder was?
Also nein, als Kinder oder als Erwachsene.
Aber dann weiß ich nicht, warum das, naja, wie gesagt, das finde ich.
Ja, nur, ich wollte es nochmal erwähnen. Es hat jetzt vielleicht keine Relevanz so groß, aber ich wollte mal
erwähnen. Vielleicht hat es auch eine Relevanz, die ich nicht verstehe, aber okay. Auf jeden Fall will ich damit sagen, ich finde das wirklich erfrischend, dass man einen Film nicht darauf, also dass es nicht so die 0815-Lösung gibt, okay, das und das ist passiert und deswegen sind sie so und so.
Ja.
Das hätte man natürlich auch alles irgendwie noch einbauen können, ne? Dass dann irgendwie in einem Streitgespräch gesagt wird, ne, damals und weißt du noch, unser Vater und was auch immer, ne. Aber dadurch, dass man sich das alles komplett selber denken kann, also das hat mir sehr gefallen. Ja. Und worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, Sissy hat ja selber auch sehr stark zu leiden unter dem, was auch immer damals war. Und ich habe das Ganze so interpretiert, dass sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, was zum einen an der starken emotionalen Labilität liegt. Also er sagt ja auch an irgendeiner Stelle so, mit dir ist immer alles so dramatisch, was schon darauf hinweist. Und natürlich auch das selbstverletzende Verhalten. Also wenn man irgendwie Borderline in Filmen darstellen will, dann macht man das einfacherweise über vernarbte Arme, weil das einfach visuell leicht erkennbar ist. Und weil das halt auch viele der Borderline-Persönlichkeitsstörungen betrifft, wobei nicht alle. Das wird auch immer übersehen, dass es viele Borderliner gibt, die sich halt überhaupt nicht selbst verletzen. Oder das auf andere Art und Weise tun, die man nicht sieht. Ja, und das finde ich halt auch sehr, sehr schön dargestellt und ja, sehr berührend auch. Oder? Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Du bist gerade wieder so.
Ich habe nur was getrunken und ja.
Okay.
Ja, ich habe jetzt nichts mehr weiter dazu zu sagen.
Was dachtest du denn, was sie hat? Oder wie hast du das erfunden?
Es ist ja so, ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit.
Ja, deswegen frage ich dich ja.
Erkrankungen wie du. Deswegen habe ich das jetzt nicht sofort erkannt.
Ja, deswegen frage ich dich ja, wie hast du das gedeutet?
Ja, ich habe das halt nicht so gedeutet, als ob sie Borderline hat, weil ich es nicht erkannt habe. Na, was weiß ich, dass sie einfach halt suizidgefährdet ist. Ich weiß es doch nicht. Ich habe da auch nicht so darüber nachgedacht.
Also für dich ging es einfach nur um Brenton die ganze Zeit?
Ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht, was sie da, ja.
Okay, na gut. Ich merke, irgendwie kann ich heute nicht so gut mit dir diskutieren.
Jo.
Schade.
Nein, ich habe doch einfach nur ehrlich gesagt, dass ich das halt nicht so gesehen habe.
Ja.
Ich weiß nicht, warum es mir nicht aufgefallen ist. Keine Ahnung.
Ja, na gut. Naja, vielleicht kommen wir dann jetzt im etwas, okay, jetzt wird erstmal noch ein bisschen wissenschaftlich, aber dann bei der Studie musst du mal ein bisschen mehr erzählen, ne?
Jo.
Jo. Na gut, dann sind wir eigentlich mit der Deutung des Films soweit durch. Ich hätte gern, wie gesagt, noch ein bisschen weiter diskutiert, aber vielleicht kommt das ja auch, wenn ich jetzt ein bisschen über Sexsucht an sich spreche.
Jo.
Also wenn dir irgendwas einfällt, so das kommt im Film und so weiter vor, dann sag das, ja?
Ja, das mache ich doch.
Okay.
Gut, also dann bitte.
Ja, dann geht es jetzt um Sexsucht aus der wissenschaftlichen Perspektive und dabei ist erstmal zu sagen, Sexsucht ist eigentlich nur einer von vielen Begriffen, die man für das gleiche, die gleiche Art von Verhalten nutzt. Es gibt da keine einheitliche Begriffsklärung. manche sprechen von Hypersexualität, manche von zwanghaftem sexuellen Verhalten. Aber das beschreibt alles meist ähnliche Verhaltensweisen, die sich aber dadurch, also je nachdem, welchen Begriff man wählt, durch verschiedene Erklärungsansätze unterscheiden könnten. Im Moment ist es so, wir haben ja, also im Moment aktuell ist das DSM-5, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, was sozusagen das Klassifikationssystem der psychischen Störung ist. Da gab es einen Vorschlag, dass man die sogenannte hypersexuelle Störung mit aufnehmen könnte. Und die hypersexuelle Störung, die dann aber tatsächlich nicht im DSM-5 gelandet ist, das ist nur bei dem Vorschlag geblieben, die zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Und zwar, es müssen vorhanden sein, über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten das Vorliegen von wiederkehrenden und intensiven sexuellen Fantasien, sexuellem Verlangen oder sexuellen Verhaltensweisen, bei denen 3 oder mehr der folgenden Merkmale erfüllt werden. A. Die Zeit, die mit sexuellen Fantasien, sexuellem Verlangen oder sexuellen Verhaltensweisen verbracht wird, beeinträchtigt wiederholt die Beschäftigung mit anderen wichtigen nicht-sexuellen Zielen, Aktivitäten und Pflichten. Was meinst du? Haben wir das im Film bei Brandon porträtiert in der Art und Weise?
Na, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Naja,
Naja, es schränkt ihn auf Arbeit offenbar ein. Er macht seine Arbeit nicht so richtig, weil er dauernd auf Klo geht und sich einen runterholt und Pornos schaut auch auf Arbeit, oder? Was meinst du?
Ja, also er wird schon so dargestellt, als ob er halt wirklich, als ob sich vieles da in seinem Leben um Sex dreht.
Ja, und dass er halt auch einfach auch sehr viel Zeit darauf verschwendet.
Genau,
ne?
Also wie gesagt, halt während des Frühstücks da oder Abendbrot oder so, also während des Essens, dass er da halt Pornos schaut.
Ja.
Ja.
Dann die wiederholte Beschäftigung mit sexuellen Fantasien, sexuellem Verlangen oder sexuellen Verhaltensweisen als Reaktion auf dysphorische Stimmungszustände, zum Beispiel Ängstlichkeit, Depression, Langeweile, Irritierbarkeit. Also damit ist gemeint, du machst nicht einfach, du betätigst dich nicht in sexuellen Handlungen, weil du gerade eine gewisse Libido hast und das jetzt gern machen möchtest, sondern einfach, um dich abzulenken, weil es dir so schlecht geht oder weil du irgendeinen Angstzustand hast oder weil dir langweilig ist. Was meinst du? Haben wir das im Film?
Mm.
Ja, ich würde mal sagen, so richtig explizit wird das nicht gemacht, weil wir sozusagen auch wenig hinter die Fassade von, ich will immer Michael sagen, von Brandon blicken können. Aber an manchen Stellen wird das, denke ich, schon deutlich. Also gerade wenn man so an diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Absturz denkt, wo man schon merkt, okay, der macht das jetzt nicht mehr, weil er irgendwie noch Bock drauf hat, noch mal einen draufzulegen, sondern weil er einfach einen totalen Schmerz in sich hat, den er nicht wahrnehmen möchte, den er betäuben möchte.
Hm.
Dann wiederholtes Beschäftigen mit sexuellen Fantasien, sexuellen Verlangen oder sexuellen Verhaltensweisen als Reaktion auf stressige Lebensereignisse.
Naja, also es ist ja gerade viel Stress mit seiner Schwester und da reagiert er sich ja auch ordentlich ab mit Sex.
Genau. Wiederholte aber vergebliche Bemühungen, die sexuellen Fantasien, das sexuelle Verlangen und die sexuellen Verhaltensweisen zu kontrollieren oder bedeutend zu mindern. Und das sehen wir eigentlich ganz schön in der Szene, wo er halt alles wegwirft, was er so hat an Pornos und seinen Laptop auch. Aber offenbar scheint es ja auch nicht wirklich was zu bringen, weil danach geht es ja genauso weiter. Dann wiederholtes Beschäftigen mit sexuellen Verhaltensweisen unter Nichtbeachtung des Risikos körperlichen oder emotionalen Schadens für sich selbst und für andere. Das wird jetzt auch nicht so explizit gemacht, weil man sieht ja jetzt zum Beispiel auch nicht, ob er safer Sex hat oder ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das wird halt auch nicht thematisiert, aber emotionalen Schaden, gerade für die Frauen, mit denen er da schläft, die nicht Prostituierte sind, das ist eben, denke ich, mehr oder weniger egal.
Ja.
Dann gibt es noch ein weiteres Kriterium. Es besteht klinisch relevanter persönlicher Leidensdruck oder Funktionseinbußen im sozialen oder beruflichen Umfeld oder in anderen wichtigen Bereichen, die im Zusammenhang mit der Häufigkeit und Intensität der sexuellen Fantasien, des sexuellen Verlangens und der sexuellen Verhaltensweisen steht. Also Leidensdruck und Funktionseinbußen im sozialen und beruflichen Umfeld. Also eigentlich schlägt er sich ja noch relativ gut im sozialen Umfeld, wobei er hat relativ
wenige. Er hat
wenige,
ja nicht viele soziale Kontakte. Eigentlich die einzige einzige Person, mit der er was unternimmt, ist sein Chef.
Genau. Ja. Das kriegt er noch relativ gut hin so.
Ja, aber es ist ja auch recht oberflächlich, sag ich
mal. Ja, genau. Und mit seiner Schwester, mit der er ja eigentlich eine tiefere emotionale Bindung hat, da versagt er ja auf ganzer Linie. Abgesehen dann von der Szene, wo er den Krankenwagen ruft und sich doch Sorgen um sie macht. Aber das ist halt auch eine Extremsituation. Ne?
Ja.
Dann die sexuellen Fantasien, das sexuelle Verlangen und die sexuellen Verhaltensweisen können nicht auf die physiologischen Auswirkungen exogener Faktoren, zum Beispiel Drogenmissbrauch, zurückgeführt werden. Also das ist sozusagen noch so ein Ausschlusskriterium, dass man sagt, okay, man vergibt diese Diagnose der hypersexuellen Störung nur, wenn das natürlich nicht auf einen Drogenkonsum zurückzuführen ist oder auf Medikamente oder so weiter. Also generell würde ich sagen, wenn man jetzt diese Kriterien heranzieht, dann kann man schon sagen, dass Brandon daran leidet. Aber wie gesagt, diese Diagnose an sich gibt es ja leider gar nicht. Wie man das heutzutage diagnostizieren kann im ICD-10, in der International Classification of Diseases, in der 10. Fassung, da gibt es halt die Diagnose F52.7, gesteigertes sexuelles Verlangen. Das ist klassifiziert unter den sexuellen Funktionsstörungen, die aber nicht verursacht werden durch eine organische Störung oder Krankheit, wobei ich sagen würde, das ist irgendwie viel zu kurz gedacht. Also da geht es ja nur um das Verlangen in dieser Klassifikation, in diesem Kriterium hier. Aber das Verlangen ist ja nur ein Aspekt der ganzen Geschichte hier. Und was man jetzt fürs ICD-11 vorgeschlagen hat, das ist dann die nächste Auflage dieser Klassifikation, die dann im nächsten Jahr kommen soll, dass man mit reinnimmt die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Und das ist im Grunde genau das, was hier auch mit der Hypersexualität gemeint ist, also ein anhaltendes Muster des Versagens, intensive, wiederholte sexuelle Impulse zu kontrollieren. Und daraus folgend wiederholtes sexuelles Verhalten über mindestens 6 Monate, welches ausgeprägten Stress oder Einschränkungen im persönlichen, familiären, sozialen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen hervorruft. Das kann sich dann zeigen, zum Beispiel, dass das sexuelle Verhalten der primäre Fokus im Leben ist, dass es irgendwie alles ist, womit ich mich so im alltäglichen Leben beschäftige, dass ich auch immer darüber nachdenke, wie komme ich jetzt an das Nächste und also mich mit Pornos zum Beispiel sehr stark auseinandersetze. Dass dann eben Zuge dessen eben auch andere Interessen und Verantwortlichkeiten vernachlässigt werden. Also es kann dann auch so weit gehen, dass ich den Job kündige beispielsweise, weil ich nur noch irgendwie Pornos schaue. Und dann eben auch zahllose, erfolglose Versuche, dem Drang nicht nachzugeben. Außerdem können dann sexuelle Verhaltensweisen auftreten, trotz negativer Konsequenzen, dass sozusagen auf die negativen Konsequenzen gar nicht mehr geschaut wird. Also beispielsweise Verlust der Beziehung, die man gerade hat, oder dass man sich sexuell übertragbare Krankheiten einfängt. Und, das finde ich auch noch ganz wichtig, sexuelles Verhalten, obwohl keine oder wenig Befriedigung daraus gezogen werden kann. Und das ist ja auch was irgendwie sehr stark auch an eine Drogensucht erinnert, ne? Dass du halt irgendwann, wenn du den Pegel sozusagen aufrechterhältst, dass du irgendwann gar keinen Rausch mehr erlebst, weil dein Körper sich daran gewöhnt hat, weil es dann Toleranzbildung gegeben hat. Also man sieht, wenn man sich diese Kriterien anguckt, dass offenbar wichtig ist, dass es Einschränkungen in gewissen Funktionsbereichen gibt und dass Leidensdruck vorhanden ist. Und deswegen ist es auch nicht ausreichend zu sagen, derjenige hat so oft Sex pro Woche und schaut sich so viele Pornos an, das muss doch irgendwie gestört sein. Die bestimmte Frequenz des sexuellen Verhaltens, also wie oft derjenige jetzt One-Night-Stands hat oder sich Pornos anschaut oder was auch immer, das ist kein Kriterium für das Vorliegen der Störung, einfach weil ein starkes sexuelles Verlangen ohne Stress und Kontrollverlust und Leidensdruck und so weiter keinen Störungswert hat. Also wenn derjenige nicht darunter leidet, warum sollte ich dem dann eine Störung bescheinigen?
Ja.
Ne? Genau, deswegen findet man halt auch hier in diesen vorgeschlagenen Kriterien kein Frequenzkriterium. Also
das wissen ja auch, glaube ich, auch viele Pornodarsteller, eine Sexsucht haben. Also müsste denen diagnostiziert werden, wenn die da täglich Sex haben.
Ja, wenn das einzige Kriterium wäre.
Ja,
ne? Also es gibt vielleicht auch Pornodarsteller, die wie es ja heißt, der zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung haben, aber die das halt irgendwie adaptiv einsetzen können.
Ja,
ne?
Für ihren Vorteil.
Ja, wer weiß.
Aber ja, wenn da jetzt jeder eine Sexsucht, also das könnte man ja jetzt nicht jeden unterstellen dort.
Nee, und das soll man einfach auch nicht. Das genau. ist da, das gibt dem Ganzen ja dann auch wieder eine Wertung, dass man sagt, okay, ab so und so viel bist du aber gestört. Und das ist ja Quatsch, wenn derjenige da einfach Spaß dran hat und nicht drunter leidet und nicht sein Umfeld noch mit in die Misere reinzieht, indem er da irgendwelche Krankheiten verteilt.
Ja.
Naja, wie kann man jetzt die Hypersexualität eigentlich diagnostizieren? Wenn man jetzt zum Psychotherapeuten geht oder zum Psychiater, dann würde man sicherlich nicht nur einfach einen Fragebogen ausfüllen, sondern intensive Interviews führen. Aber es gibt auch einen Fragebogen, den ich ganz kurz vorstellen will, weil das nochmal ein bisschen beleuchtet, aus welchen Symptomen sich das eigentlich so zusammensetzt. Und einer dieser Fragebögen ist der Hypersexual Behavior Inventory. Und das ist ein Fragebogen mit 19 Fragen in Bezug auf drei Faktoren, nämlich erstens Coping-Verhalten, zweitens Kontrolle und drittens Konsequenzen. Was das heißt, das sage ich jetzt nochmal. Mhm. Also mit Coping-Verhalten ist gemeint, dass ich sexuelle Verhaltensweisen nutze als Coping-Mechanismus zur Stressbewältigung oder zur Bewältigung von negativen Emotionen. Beispielsweise ist da so ein Item in dem Fragebogen: Ich benutze Sex, um die Sorgen des Alltags zu vergessen, oder Sex ist für mich eine Möglichkeit, um mit meinem emotionalen Schmerz umzugehen. Dann Kontrolle, damit ist gemeint die Unfähigkeit, sexuelle Fantasien und Verhaltensweisen zu kontrollieren, also ne, so ein Kontrollverlust, der da einfach vor sich geht, beispielsweise mit den beiden Items hier erhoben. Auch wenn mein sexuelles Verhalten unverantwortlich oder leichtsinnig ist, fällt es mir schwer, damit aufzuhören. Oder auch wenn ich es mir versprochen habe, eine sexuelle Verhaltensweise nicht zu wiederholen, mache ich es doch immer wieder. Und drittens Konsequenzen. Damit ist gemeint unerwünschte Konsequenzen infolge hypersexueller Verhaltensweisen. Beispielsweise, ich führe manchmal sexuelle Aktivitäten aus, die ich hinterher bereue. Oder meine sexuellen Aktivitäten kommen anderen Aspekten meines Lebens, zum Beispiel der Arbeit, in die Quere. Also das sind so drei Kernaspekte der Hypersexualität, wo man merkt, okay, die Frequenz an sich hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es geht wirklich um den Leidensdruck, den eine Person hat, um den Kontrollverlust, dass er versucht oder dass sie versucht, ne, sich zu betäuben durch das Verhalten und dass Konsequenzen negativer Art in Kauf genommen werden. Okay. Was meinst du denn, wie häufig ist das denn, wenn du so in Prozentwerten angeben müsstest, wie viele Leute darunter leiden?
An Sexsucht? Uff, ist schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, unter 10%.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, es gibt dazu relativ wenig Daten. Das Ding ist auch, dadurch, dass das ja noch keine handfeste Diagnose ist. In diesem Klassifikationssystem gibt es halt auch noch relativ wenig Forschung dazu und halt auch wenige Prävalenzdaten. Und die variieren ziemlich zwischen 1-6% in der Normalbevölkerung, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen und Männer häufiger in Behandlung sind. Wobei man da auch wieder fragen kann, gehen Männer deswegen vielleicht häufiger in Behandlung als Frauen? Und dann ist wieder so die Frage offen, woran das jetzt tatsächlich liegen könnte. Subklinisch, das heißt nicht in einem pathologischen Ausmaß, sondern so, dass die Leute noch gut damit leben können, mehr oder weniger, sind es 12% der Männer und 7% der Frauen. Wobei das erhoben wurde beispielsweise anhand der Masturbationsfrequenz oder des Pornografiekonsums. Also 12% der Männer oder 7% der Frauen haben, also sagen wir mal, beschäftigen sich in ihrem Leben sehr, sehr stark mit Sex.
Hm.
Also so, dass es schon subklinisch hypersexuell wäre. Ja, und dann noch die Frage, um welche Verhaltensweisen geht es denn jetzt? Es ist ja immer ganz offen gehalten, sexuelle Verhaltensweisen, was ist damit jetzt gemeint? Also damit ist natürlich Geschlechtsverkehr gemeint, aber auch Masturbation, Pornokonsum, Nutzung von Prostitution, Besuch von Stripclubs, Telefonsex und Cybersex. Also alles, wie man sich irgendwie sexuell betätigen kann, auch mithilfe des Internets beispielsweise. Ja. Und damit, das sehen wir ja auch oft im Film, ne? Er hat ja auch an einer Stelle mal so ein Webcam-Girl.
Ja, genau.
Genau. Das Einzige, was man eigentlich nicht sieht, ist Stripclubs. Stripclubs sieht man nicht.
Da geht er nicht hin. Nee. Also zumindest nicht im Film.
Ja.
Ja.
War er bestimmt auch schon.
Ja, ach komm.
Stimmt mit
seinem Der hat bestimmt
David.
Schon alles mitgenommen, was irgendwie möglich ist.
Ja, das kann sein. So, und jetzt ist noch die große Frage, ist denn Hypersexualität eine Sucht? Also können wir wirklich von Sexsucht sprechen? Und da ist natürlich immer die Frage, ist das so sehr eine Sucht wie jetzt eine stoffgebundene Sucht, wie eine Sucht nach Nikotin oder nach Alkohol oder Kokain, was auch immer. In der ICD-11, also so wie das jetzt vorgeschlagen wurde, soll das unter die Störung der Impulskontrolle gefasst werden. Da findet man schon einige andere Störungen, zum Beispiel das pathologische Spielen, also Glücksspiel. Also mit pathologischem Spielen ist immer Glücksspiel gemeint. Computerspielsucht ist tatsächlich noch nicht drin. Dann die pathologische Brandstiftung, Pyromanie, das pathologische Stehlen, Kleptomanie und die Trichotillomanie, das ist ja das zwanghafte Ausreißen von Haaren. Und das sind also alles, also alle diese Arten von Störungen zeichnen sich durch wiederholte Handlungen ohne vernünftige Motivation aus, die nicht kontrolliert werden können und die meist die Interessen des Betroffenen oder anderer Personen schädigen. Also könnte man schon sagen, ja, das könnte halt auch für die Hypersexualität zutreffen. Das scheint schon irgendwie ganz logisch zu sein, das darunter zu fassen. Aber die Frage ist halt trotzdem, ist das nicht eher eine Verhaltenssucht? Und das wird auch noch gerade ganz stark diskutiert. Man fragt sich also, teilt die Hypersexualität nicht viele Merkmale mit stoffgebundenen Süchten und müsste demnach als Verhaltenssucht klassifiziert werden? Und was beide jetzt gemeinsam haben, eine stoffgebundene Sucht und die Hypersexualität, ist eine eingeschränkte Verhaltenskontrolle und riskantes Verhalten. Das haben wir also bei beiden. Es gibt aber auch zahlreiche Unterschiede. Zum Beispiel die Kernkriterien der Substanzabhängigkeit, sprich Toleranzbildung und Entzugserscheinung. Da ist wirklich unklar, ob die komplett fehlen oder ob die bei der Hypersexualität nicht doch eine Rolle spielen. Und ich würde jetzt sagen, naja, eigentlich spielen die doch eine Rolle. Wenn man jetzt an Toleranzbildung denkt und gerade in Sexsucht in Bezug auf Internetpornokonsum, da gibt es ja schon so Verhaltensmuster, dass immer mehr konsumiert werden muss. Also, dass die Frequenz steigt, dass aber auch die Art dessen, was sich angeschaut wird, immer extremer wird.
Ja.
Wo man, also wie gesagt, da ist noch echt total viel Forschung nötig und da kann man noch keine abschließenden Aussagen tätigen. Und sowas wie Entzugserscheinungen, sprich, ich fühle mich schlecht, wenn ich das Ganze nicht mehr bekomme. Da muss man sich auch fragen, wenn doch die Betäubung von negativen Gedanken und Emotionen ein Kriterium der Störung ist, könnte das nicht einfach sein, dass die Leute mit Entzugserscheinungen umgehen? Weißt du, was ich meine? Dass diese negativen Gedanken Entzugserscheinungen sind, die dann durch erneuten Konsum einfach begegnet wird.
Ja.
Naja, das muss auf jeden Fall noch weiter erforscht werden. Aber was man sagen kann, das Kriterium der Hypersexualität als Coping-Strategie, das fehlt bei Substanzabhängigkeit, beziehungsweise das kann natürlich auch vorkommen, das ist aber kein Kriterium zur Diagnose. Genau, aber wie gesagt, das könnte ja auch einfach der Umgang mit Entzugssymptomen sein. Aber was bei beiden sehr zentral ist, ist das Craving. Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
Was war das nochmal? Kannst du das
erklären? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, weißt du das noch?
Nein.
Also das Craving ist ein intensives Verlangen nach der Substanz, ausgelöst durch Entzugserscheinung oder Präsenz von substanzassoziierten Reizen, sogenannten Cues.
Wo hatten wir das nochmal?
Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Haben wir denn schon mal Sucht behandelt?
Jetzt muss ich mal kurz nochmal durchgehen.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Vielleicht hatten wir das in irgendeiner Studie.
Ja, vielleicht hatten wir das mal kurz aber halt abseits des Themas irgendwie gehabt. Gut.
Was oft untersucht wird, ist die sogenannte Cue-Reactivity. Das bedeutet eigentlich, wie sehr springe ich auf Cues an. Und Cues, wie gesagt, substanzassoziierte Reize. Also bei Sexsucht könnten das halt natürlich Anblicke von nackten Personen sein beispielsweise. Und das kann man untersuchen mit bildgebenden Verfahren, um eben die neurologische Reaktion auf solche Cues zu untersuchen. Und ein Befund ist, dass die Präsentation von sexuell explizitem Bildmaterial, das macht man also tatsächlich, dass man Personen ins FMRT steckt und denen Pornobilder zeigt, Das führt bei Männern mit Hypersexualität zu stärkerer Aktivation in Gehirnregionen wie dem anterioren singulären Kortex, dem ventralen Striatum und der Amygdala. Und das sind alles Areale, die mit der Emotionsregulation und dem Belohnungssystem zusammenhängen, die sozusagen auch mit dafür verantwortlich sind, dass da dass man einfach ein gutes Gefühl bekommt, ne? Mhm. Wie man das bekommt, wenn man beispielsweise auch Schokolade isst oder wenn man zum Orgasmus kommt. Mhm. Und da hat man eben bei Männern, die hypersexuell sind, eine stärkere Aktivierung als bei Männern, die das nicht sind. Und Männer mit Hypersexualität haben auch eine Aufmerksamkeitsverzerrung in Bezug auf sexuelle Stimuli. Das heißt, lenken ihre Aufmerksamkeit automatisch schneller auf sexuelle Stimuli als nicht hypersexuelle Männer. Und was man auch noch, was ich auch einen bemerkenswerten Befund finde in Bezug auf die Frage, ist das nicht vielleicht eine Sucht? Ist, wenn man sich den Dopaminstoffwechsel anschaut. Der spielt nämlich bei Drogensucht und auch bei Hypersexualität eine wichtige Rolle. Und eine starke Evidenz dafür sind Parkinson-Patienten. Bei Parkinson-Patienten ist es ja so, dass die Neuronen, die Dopamin herstellen, abgebaut werden, dass die zerstört werden. Dadurch haben die halt weniger Dopamin im Körper, was zahlreiche Auswirkungen hat. Und die bekommen dann Dopaminersatztherapien, also denen wird Dopamin extern zugeführt. Und die sollen das Level eben wieder erhöhen. Und das kann dazu führen, dass die Impulskontrollstörungen entwickeln, eben auch Hypersexualität, die bei Absetzen des Medikaments wieder aufhören. Also da sieht man schon, Dopamin spielt bei der Hypersexualität eine wichtige Rolle und das tut es eben auch bei der Drogensucht.
Ja.
Okay, also man kann zusammenfassen, Hypersexualität oder zwanghaftes sexuelles Verhalten ist eine psychische Störung, die von gesteigertem sexuellen Verlangen ohne Leidensdruck deutlich abzugrenzen ist. Und es ist oftmals ein Versuch, seelischen Schmerz und Stress zu begegnen. Und diese vermeintlich selbstkontrollierten Coping-Strategien gehen jedoch mit einem Kontrollverlust einher. Also man hat das Gefühl, das ist meine Art, damit umzugehen, aber eigentlich ist es eine Art von Kontrollverlust. Und die Herstellung von Intimität und interpersonaler Bindung ist durch die Störung grundlegend beeinträchtigt. Und das sieht man ja auch im Film ganz gut, wo dann sein einziger Versuch, irgendwie eine Beziehung einzugehen, kläglich scheitert. Und er sagt ja auch, naja, meine längste Beziehung ging irgendwie 4 Monate, was schon echt wenig ist für einen Mann von, weiß nicht, wie alt der im Film ist.
Naja, Mitte 30, so. Genau.
Ja.
Ja.
Die Forschung zu Risikofaktoren und Entstehungsbedingungen steckt aber noch in den Kinderschuhen. Und wie gesagt, mit der Einbeziehung der Störung in das ECDL hofft man, dass da die Forschungsbestrebungen ein wenig weiter ausgebaut werden und wir das bald auch besser verstehen können, wie das Ganze entsteht und wie man dem begegnen kann. Deswegen kann ich jetzt, also ich hätte schon noch ein bisschen was zu der Frage erklären können, wie entsteht sowas eigentlich, aber dadurch, dass es halt überhaupt noch nicht abgesichert ist, wollte ich jetzt auch nicht hier spekulieren.
Ja, ist ja auch besser so.
Ja.
Nicht, dass man hier Halbwahrheiten verbreitet.
Ja, genau. Deswegen ist der wissenschaftliche Teil heute auch ein bisschen kürzer, aber ich wollte halt, also ne, ihr habt gemerkt und du wahrscheinlich auch, worauf es mir ankam, dass man nicht einfach jemanden, der gern Sex hat, als sexsüchtig bezeichnet. Ja. So. Sondern dass da halt ein bisschen mehr dahinter steckt. Nämlich Leidensdruck. Und das, finde ich, macht der Film halt ganz gut deutlich.
Genau, also er hat ja schon sichtlich damit zu tun, also überhaupt normales Leben zu führen. Ja.
Ja.
Genau, er kann ja eigentlich überhaupt keine normale Beziehung eingehen. Ja.
Ja, richtig. Und das ist ja generell bei Verhaltenssüchten bei Verhaltenssüchten ist das schwierig, aber auch generell bei Verhaltensweisen, die irgendwie pathologische Züge annehmen, die man aber trotzdem für sein Überleben braucht. Weil irgendwie, er könnte natürlich, jetzt mal ganz krass gesprochen, er könnte eine chemische Kastration und über sich ergehen lassen. Dann hätte er sozusagen überhaupt keinen Druck mehr, irgendwie Sex haben zu müssen. Aber dann geht ihm ja auch gleichzeitig ein Quell der Freude im Leben verloren. Ja. Und auch die Möglichkeit, Kinder zu zeugen und so weiter.
Ja.
Wobei man natürlich auch wieder diskutieren muss, hat er jetzt überhaupt Freude daran? Aber gut, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist halt auch so das Problem beispielsweise bei naja, auch ganz plakativ gesagt, bei Übergewicht, ne? Leute, die sehr stark übergewichtig haben, bei denen ist es ja, also ich rede jetzt von wirklich sehr stark Übergewichtigen, die das Essen auch vordergründig nutzen, um irgendwie seelischen Schmerz zu betäuben.
Ja.
Du kannst denen ja nicht sagen, iss bitte nicht mehr, weil du musst essen. Mhm. Und deswegen ist es da so schwierig, eine gesunde Balance erstmal herzustellen. Und das ist hier, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, genau das Gleiche.
Ja.
Dass man nicht einfach, also ne, sozusagen bei Kokain, wenn du kokainabhängig bist, du kannst ja ohne Kokain ein gutes Leben führen, ne? Wahrscheinlich ja. Sogar ein besseres, als wenn du abhängig bist. Also du kannst es halt komplett aus deinem Leben streichen.
Aber Kokain ist doch total toll.
Ach,
nein.
Aber du kannst nicht Essen aus deinem Leben streichen. Du kannst auch nicht Sex aus deinem Leben streichen, ohne dass dir halt,
ja,
wie
natürlich,
gesagt,
das
verloren
ist halt
geht.
Essentiell, also das gehört halt einfach dazu. Genau. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, genau.
Ja.
Ja, genau, du kannst ja auch nicht auf Essen verzichten oder so. Das ist ja auch was sehr Wichtiges halt, ne?
Eben, und deswegen musst du halt eine gesunde Auseinandersetzung, ja, damit erlernen.
Eigentlich musst du genau das wieder lernen, auf ein normales Level zu bringen.
Ja.
Also diesen Zwang da abzubauen.
Genau.
Gibt es denn da irgendwelche Therapien, die da?
Ja, aber wie gesagt, da habe ich jetzt nicht tiefergehend recherchiert. Da gibt es, natürlich gibt es schon Therapiekonzepte, weil ich meine, dass nur weil es jetzt nicht im Diagnosesystem vorkommt, heißt es ja nicht, dass es die Leute, ja, nicht jetzt schon gibt. Ne? Denen wird ja trotzdem schon irgendwie geholfen. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht weiter drauf,
ja,
eingegangen in der Recherche.
Ja.
Okay, hast du sonst noch, ich glaube, du hast keine Fragen.
Na, eigentlich hätte mich das jetzt eher interessiert, genau, wie man das irgendwie heilen kann oder so, wo da Menschen hingehen können, um, ja,
ja,
das irgendwie
so
zu lösen,
bei,
das Problem.
Wie bei allen psychischen Störungen, zum Psychotherapeuten, zum Psychiater in Selbsthilfegruppen.
Ja.
Also da gibt es ja schon zahlreiche Anlaufstellen. Ja.
Können da auch so Sextherapeuten was tun? Oder
mit
ist
Sicherheit,
eher, ja,
klar. Ja, aber die müssen, soweit ich weiß, werden Sextherapeuten nicht von der Krankenkasse bezahlt. Also da müsste man dann schon zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater gehen und dann eine ICD-10-Diagnose stellen lassen.
Okay.
Ja. Okay. Ja, dann kommen wir mal zur Studie, oder?
Ja.
Gut. Diese Studie heißt Cybersex Addiction in Heterosexual Female Users of Internet Pornography Can Be Explained by Gratification Hypothesis. Und die ist von...
Ach, die Titel sind immer so schön lang.
Ja, die hören sich immer so schlau an. Ne?
Ja.
Und die sind von Leier und Kollegen der Uni Duisburg-Essen aus dem Jahr 2014. So, und das ist eine Studie, die hat, finde ich, einige diskussionswürdige Punkte, da kommen wir garantiert drauf zu sprechen, weil das ist offensichtlich, dass sie einige Schwächen hat. Dazu kommt, die eigentliche Forschungsfrage ist nicht besonders interessant, aber es ist eine Studie, die sich, und davon gibt es wirklich nicht viele, mit Internet-Pornokonsum von Frauen auseinandersetzt. Also von Männern hätte ich hier sonst was bringen können.
Ja,
aber
glaube ich dir.
Dadurch, dass der Film halt schon von einem Mann handelte, wollte ich jetzt mal was,
ja,
bringen, was hier sich explizit um die Frauen dreht.
Das ist doch auch mal interessant, ja.
Ja, das finde ich sogar interessanter.
Ja.
Nicht nur auch. Und es hat halt einige ganz nette Nebenerkenntnisse, sage ich mal, abgesehen von dieser Hauptforschungsfrage, die ich, wie gesagt, ein bisschen trivial finde. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ich habe eigentlich noch vergessen, ich wollte noch sagen, hier, der Film würde den Bechdel-Test auf jeden Fall nicht bestehen, weil die einzige Frau, die ein bisschen mehr zu sagen hat, ist seine Schwester und die redet nur mit ihm.
Ja.
Also es ist ein sehr...
Ja, mit anderen Frauen hat die wirklich nichts zu tun, auch andere Frauen in dem Film, also auch das Date.
Hat jetzt auch nicht so viel, so viele Lines zu sprechen und die anderen Prostituierten und so sowieso,
ja,
schon mal nicht.
Genau.
Ja, also aus feministischer Sicht nicht sehr lobenswert.
Ja.
Naja, gut, aber zurück zur Studie.
Aber sein hier Widows, der ist da umso besser.
Ja, Widows, der besteht es mit fliegenden Fahnen, oder?
Ja.
Wie sagt man?
Ja, ja. Das ist ein recht feministischer Film.
Ja.
Ja.
So, also es geht hier, wie der Titel der Studie schon sagt, um Cybersex-Abhängigkeit. Was ist das denn jetzt schon wieder? Also die Autoren sagen, das ist eine mögliche Ausprägung der Hypersexualität. Und sie sagen auch, naja, die Forschung dazu, generell zu Cybersex und Internet-Pornokonsum, ist bisher ausschließlich oder fast ausschließlich an Männern untersucht worden. Und hier wollte man nun der Forschungsfrage nachgehen, ob weibliche Konsumentinnen, ist jetzt doppelt gemoppelt, also ob Konsumentinnen von Internet-Pornos sich unterscheiden hinsichtlich der Tendenz, von Cybersex abhängig zu sein. Und die Idee ist, naja, Frauen, die Internetporno konsumieren, sollten ein höheres Risiko haben, Cybersex-abhängig zu sein als Nicht-Konsumentinnen. Und da dachte ich halt so, ja gut, ist das nicht irgendwie total trivial? Also Menschen, die eine Anfälligkeit für Cybersex-Sucht haben, die konsumieren wahrscheinlich auch eher Pornos.
Ja.
Und ja, so viel mehr kommt da jetzt auch nicht raus. Aber wie gesagt, es hat okay. einige ganz nette Nebenerkenntnisse, über die man dann halt noch ein bisschen sprechen kann. Und jetzt nochmal die Frage, was ist mit Cybersex gemeint? Und das erklären die Autoren halt auch. Und da dachte ich auch so, ernsthaft? Also sie sagen, das sind alle sexuell motivierten Handlungen im Internet. Und dazu gehört natürlich das Anschauen von Soft- und Hardcore-Pornografie, ja. Sex-Chats, Webcams und so weiter. Aber halt auch so Verhaltensweisen wie Erotik-Literatur online lesen, Online-Sex-Shops besuchen, Dating-Seiten besuchen, Anleitungen oder Empfehlungen, also so wie man bestimmte sexuelle Verhaltensweisen durchziehen soll, also wie sagt man so
das Ratgeber.
Ratgeber, oder? Genau, ja. Das Wort hat mir gefehlt. So Ratgeberliteratur online lesen und sogar sich zu informieren über sexuell übertragbare Krankheiten, wo ich dachte, hä, das kann man doch nicht unter Cybersex sehen.
Ja, also das verstehe ich ja nicht darunter.
Nee.
Das, okay, ja.
Naja gut, das haben sie dann auch im weiteren Verlauf dann nicht mehr betrachtet, aber halt in der generellen Definition, was ist Cybersex, war das halt mit drin und ich dachte so, hä.
Ja, da hätte ich jetzt eher so an, also ja, wie gesagt, Pornokonsum oder halt so, so Chats, so, ne, diese.
Ja, so Webcam-Girls.
Genau, Webcam, und so genau, aber. Ja, oder dieses.
Es gibt auf Dating-Seiten, ich kann ja auch auf Dating-Seiten sein, weil ich die wahre Liebe finden will. So.
Ja, oder es gibt ja auch VR hier, sowas. Das gibt's ja auch schon.
Ja.
Aber sowas ist doch vollkommen anders. Das ist ja auch Aufklärung und sowas.
Ja, genau.
Hast du da, also,
ja. Aber wie gesagt, darauf gehen sie auch nicht weiter ein.
Ja, schön.
Sie sagen aber, bisherige Studien konnten zeigen, dass Frauen Cybersex-Angebote, ich habe heute echt ein Augenproblem, ich sehe echt total verschwommen, deswegen kann ich mein eigenes Geschreibs hier manchmal nicht lesen.
Nicht schlimm.
Deswegen vergebt mir bitte, wenn ich mich verspreche. Also Frauen nutzen Cybersex-Angebote seltener als Männer. Und Frauen nutzen eher, also damit ist gemeint generell, ne, generell weniger als Männer. Und wenn man jetzt sich anschaut, was genau davon nutzen Frauen und was nutzen Männer, dann konnte gezeigt werden, dass Frauen eher soziale Angebote nutzen, wie Chats, während Männer eben häufiger Pornos konsumieren.
Ja, was für eine Überraschung, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte es jetzt auch schon vorher sagen können.
Ja, das dachte ich auch so. Das ist jetzt irgendwie.
Ja, aber eine Studie
das heißt
ist auch immer.
Jetzt, das heißt jetzt allerdings nicht, dass Frauen eher in Chats gehen, als Pornos sich anzuschauen, sondern Frauen nutzen eher Chats als Männer und Männer gucken sich häufiger Pornos an als Frauen. So.
Ja.
Ne? Ja, Julius, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie zeichnet sich denn Cybersex oder Internetpornosucht aus? Was würdest du da sagen? Was macht jemand, der internetpornosüchtig ist?
Ja, also die Frequenz ist nun mal sehr hoch, nehme ich mal an. Also das ist halt schon sehr oft dann auch so ist, dass die Person sich Pornos anguckt, konsumiert. Und das ist halt auch nicht dann vielleicht so bei einer Stunde so bleibt am Tag, sondern halt dann schon weit darüber hinaus ist. Und heutzutage hat man ja auch so den Vorteil, dass man fast auf jedem Endgerät Pornos schauen kann. Also, dass man dann wirklich
auch auf irgendwelchen skurrilen, so wie Switch oder PSP oder?
Auf dem 3DS.
3DS.
Ja, es gibt wirklich einen Prozentsatz, habe ich letztens gelesen, die Pornos, es gibt ja immer diese Statistiken von Pornhub zum Beispiel, die veröffentliche ich ja immer die Statistiken, die immer sehr interessant sind und dann ist auch darunter wird dann immer gezeigt, auf welchen Endgeräten dann Pornos konsumiert werden. Und da sind tatsächlich, ist gar nicht mal so ein geringer Prozentsatz, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hoch, aber die Pornos auf dem 3DS sich anschauen. Da fragt man sich wirklich.
Das ist doch total anstrengend, da die URL erstmal einzugeben.
Ja, ja, es gibt ja tatsächlich, kann man darüber, also es gibt ja einen Webbrowser.
Ja.
Aber es gibt keine.
Keine Apps oder so.
Keine App. Das wäre es ja auch, das würde Nintendo gar nicht zulassen.
Nee, um Gottes Willen.
Aber man kann ja tatsächlich über den Browser dann auf bestimmte Seiten gehen.
Aber die meisten bestimmt über Handy und also Smartphone.
Ja, natürlich. Smartphone, denke ich mal, ist ein großer Anteil. Und natürlich PC oder halt Mac, das ja. darüber, also ja. über einen gewöhnlichen Browser.
Ja.
Aber es ist schon erstaunlich, dass das Leute auf dem 3DS anschauen. Ich frage mich dann, ob es dann auch diesen 3D-Effekt gibt. Ja, ja, müsste ich mal ausprobieren. Zur Recherche natürlich.
Natürlich, ja. Ja, ist das alles oder hast du noch andere Kriterien?
Ja, es gibt natürlich noch viel mehr. Also ich, natürlich der Inhalt ist dann noch wichtig. Es kommt ja darauf an, ob es jetzt halt wirklich so hardcore ist oder einfach nur so soft. Porno-Gedöns.
Also denkst du, dass Internet-Pornosüchtige sich eher Hardcore-Pornos
Ja, natürlich, angucken? Weil auch, also, das hast du, glaube ich, ja schon erwähnt, also so mit den, also je öfter man Pornos konsumiert, desto abgestumpfter wird man ja auch irgendwann. Also man kennt ja auch irgendwann so die Inhalte und dann muss man halt, wie bei jedem Süchtigen so, musst du halt auf stärkere Sachen umsteigen. Also es ist ja bei Drogen genauso. Also du fängst da ja meistens an dann mit Hasch oder so. Also mit normalem Gras oder sowas. Ist ja meistens so die Einstiegsdroge. Und dann irgendwann brauchst du halt mehr. Und das ist ja bei Pornos ähnlich. Also dass du dann irgendwann dann Dinge brauchst, die halt dann nicht mehr so harmlos sind. Und das ist ja dann auch manchmal dann schon so problematisch, wo man dann schon so in das Illegale abdriftet. Oder halt wirklich so schon so einen krankhaften Wahn so entwickelt, dass man halt wirklich auch schon so Pornos sammelt und also so, ja.
Also eher hortet, ne? Also
genau,
bei Pornos
hortet.
Sammeln, ich sag mal so.
Es ist ja nicht mehr wie früher mit VHS oder so.
Früher war das ja normal, dass man sich auch sowas gekauft hat, aber das muss man ja heutzutage nicht mehr, aber vielleicht horten.
Heute kannst du es einfach als Favorit markieren und.
Ja, oder downloaden oder so.
Oder downloaden,
dann riesige
genau.
Festplatten damit voll machen oder so. Ja. Sonst noch irgendwas?
Ja, was kann man da noch so sagen?
Also wenn ich gesagt habe, dass es eigentlich bei der Hypersexualität nicht auf die Frequenz ankommt, sondern auf den Leidensdruck.
Ach so, ja genau, wenn halt das soziale Umfeld darunter leidet. Also wenn man halt sich zunehmend zurückzieht und andere Aktivitäten halt vernachlässigt. Also zum Beispiel Haushalt oder ja genau, soziale Umfeld, Arbeit. Also wenn das ein wichtiger erscheint, dann der Pornokonsum oder ja allgemein das sexuelle Verhalten da, also wenn das überhand nimmt und anderes einschränkt.
Ja.
Und natürlich auch, wenn die Beziehung, also wenn man einen Partner hat, dass das dann halt auch Einfluss nimmt. Also weniger Sex oder keine Ahnung. Ja, das dann.
Oder vielleicht auch diese zwischenmenschliche Komponente, die ja bei realem Sex mit der Freundin ja immer da ist, dass die vielleicht halt auch als belastend empfunden wird, vielleicht.
Ja.
Also so wie man das halt auch bei Shame hatte, ne, wo er dann
genau.
mit derjenigen, für die er offenbar irgendwie ein bisschen was empfunden hat, wo er dann nicht mehr konnte.
Ja, das hat es eigentlich gut gezeigt in dem Film, so dass genau das, dieses Problem. Ja, wenn es nur aufs Körperliche reduziert ist, ist halt für diese Leute dann, glaube ich, weniger kompliziert so, ne? Also da können die eher dann das dann so umsetzen, anstatt mit, wenn da irgendwas Emotionales dann noch mit drin ist, die Komponente, ja. Ja, gibt's noch was zu sagen? Ich weiß nicht, hast du noch was?
Ja, ja, ich wollte jetzt natürlich auflösen, wie das jetzt wirklich
okay,
konzeptualisiert wird.
Dann mal los.
Also es gibt eine alte Konzeptualisierung, wo gesagt wurde, Internetpornosucht beginnt ab einem Konsum von 11 Stunden pro Woche. Also warst du mit deinen ab einer Stunde pro Tag schon gar nicht mal so weit davon entfernt, aber was, also das wird heutzutage nicht mehr angewandt, weil es gibt ja auch Personen, die weniger konsumieren als diese 11 Stunden, aber trotzdem Leidensdruck haben und trotzdem nicht gut damit zurechtkommen. Und es gibt wiederum auch die Leute, die echt viel konsumieren, die, für die das aber völlig okay ist. Ja.
Warum wurden diese 11 Stunden da als Wert genommen?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Und die neue Konzeptualisierung, die sieht vor, dass problematischer Internetpornokonsum bzw. Internetpornoabhängigkeit zutrifft, wenn der Konsum negative Folgen auf persönlicher, zwischenmenschlicher oder arbeitsbezogener Ebene hat. Also genau das, was du gesagt hast, dass man eben die Beziehung vernachlässigt, die Arbeit vernachlässigt und so weiter. Und es gibt jetzt auch ähnlich wie bei der Hypersexualität 3 Facetten, nämlich einmal die Zwanghaftigkeit oder den Kontrollverlust, ist jetzt, glaube ich, selbsterklärend, dann ein großer zeitlicher Aufwand. Das bedeutet, dass die Personen Gelegenheiten schaffen, um Pornos zu konsumieren, zum Beispiel, dass sie Verabredungen absagen, weil sie dann lieber doch Pornos schauen möchten. Und emotionale Belastung, also dass sie Scham empfinden und ein schlechtes Gewissen nach dem Konsum. Wobei, das würde ich sagen, das kennt vielleicht jeder auch so ein bisschen, dass man sich hinterher eigentlich so ein bisschen scheiße fühlt, oder?
Oh ja. Kennst du das denn auch?
Ja, ich kenne das auch. Gerade wenn man, naja, manchmal denkt man sich so, nee, ich will da, ich kann hier nicht so frei reden, wie ich gerne.
Ja, aber es kommt auch manchmal auf den Inhalt an, wo man sich so denkt, warum hast du das jetzt angeschaut, so sag ich mal. So manchmal ist es so, ja, so, naja, okay, jeder, es kennen bestimmt viele, also dieses Gefühl.
Ja.
Ja, schreibt's bitte in die Kommentare, wenn ihr genau so.
Also so allein, ich sag mal so, wenn man dann fertig ist und das Video läuft noch weiter. Und man denkt so, oh, was ist in, ich will.
Ja, ja, ich kenne das.
Ja, also das sind, wie gesagt, die 3 Aspekte, die dazugezählt werden. Und worum es den Autoren jetzt ging, ist ein bisschen näher zu beleuchten, wie entsteht denn jetzt Cybersexsucht? Und die sagen, und damit ist diese Gratification Hypothesis aus dem Titel gemeint, sexuelle Erregung und Befriedigung, die man durch den Konsum erlebt, ist der Hauptfaktor bei der Entstehung der Abhängigkeit. Das heißt, es geht um Lernprozesse, um Konditionierung. Das heißt, dass der Stimulus, in dem Fall der Pornofilm, eine Reaktion hervorruft, nämlich den Orgasmus, und das wird miteinander gekoppelt durch Konditionierungsprozesse, und dadurch wird man dann süchtig, wenn man, weil der Körper sozusagen weiß, wenn ich jetzt einen Porno schaue, dann bekomme ich wieder diese Befriedigung.
Ja.
Und dadurch entsteht dann auch diese Cue-Reactivity, dass ich sozusagen auf sexuelle oder Pornoreize anspringe, in Anführungsstrichen. Und dann auch dieses Craving entwickle, also dieses Verlangen danach, mir das anzuschauen. Und die sagen jetzt in der Theorie noch, was gibt es da bisher für Evidenz dafür? Naja, Internet-Pornosüchtige zeigen zum Beispiel eine stärkere sexuelle Erregung, wenn sie Pornos sehen als nicht sexuell, als nicht Internet-Pornosüchtige. Ich habe hier ein bisschen Quatsch aufgeschrieben, merke ich gerade. Also Leute, die sowieso schon Internet-Pornosüchtig sind, die sind schneller sexuell erregbar durch Pornos.
Ja.
Wo man jetzt denken würde, also das ist halt sowas, wo ich sage, gut, habe ich mir denken können, aber es muss ja alles irgendwie mal mit Zahlen hinterlegt werden.
Ja, natürlich.
Ne?
Es muss ja auch bewiesen werden.
Ja. So wie ist jetzt die Methode der Studie? Also, die haben 102 heterosexuelle Frauen sich gesucht, Studentinnen der Uni Duisburg, die im Schnitt 22 Jahre alt waren. Und davon waren jeweils die Hälfte nach eigenen Angaben regelmäßige Konsumentinnen von Hardcore-Pornos im Internet.
Wurde da auch eine Zahl genannt, wie oft die irgendwie geschaut haben?
Nee.
Okay.
Da wurde nur ein Ja-Nein-Kriterium.
Und haben die einfach eigene Angaben gemacht?
Die haben eigene Angaben
gemacht.
Also
es wurde jetzt nicht vorher irgendwie kontrolliert, ob das wirklich stimmt.
Nein, das wäre auch ein zu weiter Eingriff in die Privatsphäre.
Das stimmt, ja.
Die haben das von sich aus gesagt, ja, ich konsumiere das regelmäßig, oder nein, ich konsumiere das nicht regelmäßig.
Okay.
Und das ist eben auch der erste Kritikpunkt, wie ehrlich waren die da wohl?
Ja, das ist ja immer so das Ding. Deswegen frage ich ja auch irgendwie, ob das dann überprüft wurde.
Ja.
Weil vielleicht empfinde ich mich als süchtig, aber halt
es ging noch nicht um Sucht. Es ging erstmal darum, bin ich regelmäßige Konsumentin von Hardcore-Pornos im Internet.
Ach so.
Das war die Eingangsfrage,
okay,
sozusagen.
Okay, das haben die halt bejaht.
Das haben die bejaht oder verneint.
Mm, ja.
Und da ist aber trotzdem die Frage, wenn ich da Nein ankreuze, mache ich das, weil ich das wirklich nicht gucke, oder weil ich gerne den Eindruck vermitteln möchte, dass ich das nicht gucke?
Ja, das ist ja immer das Problem einer Studie, die Ehrlichkeit der Probanden.
Ja, ja, und das ist vor allem bei solchen Themen halt auch das Problem. Ja, ja. Ne? Und gerade, also generell bei Pornokonsum, da sagt man ja, lieber, ich gucke das nicht, als ehrlich zu sein.
Ja, genau.
Und mal ehrlich, ich kenne keine Frau, die noch nie ein Porno gesehen hat. Keine. Kennst du eine?
Ja, bestimmt.
Ja, gut, du kommst auch aus dem Christlichen. Ja.
Obwohl, wer weiß, dass die alles so hinter ihren Tüchern.
Ja, das sind ja manchmal auch die Schlimmsten. Nein, das ist jetzt klischeehaft. Aber
ja, aber so laut deren Aussagen gibt es einige.
Aber
so,
ich sag mal
dieses
so,
Verleugnis,
die
sag ich
Frauen,
mal,
mit denen ich schon über Sex geredet habe, die gucken das alle.
Ja.
Und die gucken das vielleicht manchmal lieber als zu anderen Zeiten. Aber es ist niemand dabei, der sagt, nee, das ist doch irgendwie Schweinskram, gucke ich mir nicht an.
Obwohl ich wirklich, ich kenne Leute, die also die das schon richtig verneint haben, so dass sie das noch nie geguckt haben oder halt eher angeekelt sind davon. Und
denen du das aber auch glaubst.
Ja, schon. Und aber als ich dann so gesagt, naja, ich gucke das schon, dass die dann angeekelt waren, wo ich so ein bisschen so erstaunt war, weil ich mir so dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also so ein bisschen, also ich würde mich ja jetzt nicht als pornosüchtig bezeichnen oder so, ne? Ich denke, da gucke ich nicht genug, aber halt, ich sehe das halt als eher normal an, so, naja, dass man halt ab und zu mal das anschaut, ne? Aber
für
die haben
mich
das
ist
halt
auch normal.
Aber die haben das halt so hingestellt, als ob ich dann total krank bin, weil ich mir sowas mal ab und zu anschaue. Also da denke ich wieder auch, also es, naja, okay, aber wie gesagt, ich komme ja auch aus einem Umfeld, was eh ein sehr gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat.
Ja.
Wo das alles verpönt wird, aber naja.
Ja, und da ist halt wieder die Frage, ist das wirklich so, dass sie das eklig finden oder wurde denen das einindoktriniert, dass das eklig ist, ne?
Ja, das ist ja wieder, darüber können wir ja auch mal gerne so einen Podcast machen, eine Folge. Ja. Das ist auch wieder so ein Thema für sich, aber ich kann das halt nicht glauben, also ich finde halt, also dieser Reiz daran ist doch, also es kann mir keiner erzählen, dass es noch nie jemand getan und keine Lust dabei empfunden hat. Also zumindest, wenn dann normales.
Das ist ja auch nochmal eine andere Frage, ja, ne? Du kannst es ja auch kognitiv eklig finden, aber dein Körper macht trotzdem was, ne?
Ja, ja, genau. Also irgendeine Reaktion findet ja immer statt.
Ja.
Gehe ich mal von aus.
Was ja auch evolutionär einfach logisch ist, dass
aber ich denke doch mal, also bei den meisten, die das gesagt haben, da habe ich das habe ich dir nicht geglaubt. Ich dachte mir so, ach komm, die lügen doch jetzt. Das sagen die doch nur, damit die dann halt so als besserer Mensch dastehen oder sowas, sag ich mal.
Ja, und es gibt ja mittlerweile halt auch Pornos für Frauen, ne?
Ja, ja, es gibt ja so eine Bandbreite. Es gibt ja sehr ästhetisch anmutende oder, ja.
Es gibt auch feministische Pornos,
genau,
ne?
Die also dann auch nur, also die auch ganz anders vermarktet werden. Also die werden ja,
ja,
da
ja,
auch über speziellen Kanäle dann vermarktet, also nicht über. Das findest du dann nicht auf Pornhub oder so.
Nee, nee, nee.
Ja, also da gibt es ja so eine Bandbreite. Es wird halt immer so dargestellt, so als ob das alles so schlüpfrig und ekelhaft ist. Aber es gibt ja auch viele gute Pornos, sag ich mal.
Ja.
Ja.
Okay, so viel dazu.
Ja.
Also wie gesagt, hier in der Studie mussten die das selbst angeben, ob sie Hardcore-Pornos konsumieren oder nicht. So, und was wurde jetzt gemessen in der Studie? Ja, es wurde die sexuelle Erregbarkeit in Reaktion auf Internet-Porno-Bilder sich angeschaut. Und das ist der nächste Kritikpunkt, den ich hier habe. Also denen wurden halt Pornobilder gezeigt und dann sollten die angeben auf einer Skala von 1 nicht erregend bis 5 sehr erregend, wie erregend sie das fanden.
Ich könnte das immer gar nicht einschätzen.
Also sag mal so, ich könnte das schon einschätzen, aber da ist natürlich der das Verfälschungspotenzial wieder enorm.
Ja.
Man hätte auch einfach, das hätte natürlich wieder ein bisschen mehr, naja, Forschungsinfrastruktur erfordert, Sensoren beispielsweise in die Vagina einführen können, die sozusagen die Feuchtigkeit misst.
Ja.
Das macht man ja auch, sowas gibt es ja auch, solche Studien, ne? Aber hier hat man halt auf den Selbstbericht zurückgegriffen.
Ja, und das ist halt auch wieder so, da kommt es ja auch drauf an, was für ein Inhalt gezeigt wird und ob ich mich dafür schäme, ob ich das jetzt erregend finde oder nicht.
Ja, genau. Und wenn man einfach so einen Sensor hat, dann hat man ein objektives Maß,
ja,
was nicht
genau
durch Einstellungen der Leute beeinflusst werden kann.
Ja.
So, und was wurde denen jetzt gezeigt? Also, es waren insgesamt 100 Fotos, 10 Fotos in 10 Kategorien. So, und diese 10 Kategorien waren folgendermaßen.
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Also schon mal vorweg, das ist alles legal gewesen und das ist
also
alles.
Also da gehe ich auch mal von aus bei einer Studie.
Und es gibt auch natürlich Studien mit illegalem Material, wenn es um Pädophilie geht. Also wo dann natürlich nicht echte Kinderpornos gezeigt werden, sondern
Das wäre ein Skandal.
Sondern so Computernachbildung und so. Okay, ne? Aber das muss man ja auch irgendwie untersuchen. Ja. Naja, aber hier ging es auf jeden Fall um legale Sachen und es wurde zum einen wurden heterosexuelle Paare gezeigt bei vaginalem Geschlechtsverkehr, bei Analverkehr und bei zwei Oralsex-Varianten, einmal Frau beim Mann und Mann bei der Frau und so weiter, ne?
Ja.
Dann wurde jeweils ein schwules und ein lesbisches Paar gezeigt bei verschiedenen Aktivitäten. Und dann gab es noch Frau und Mann einzeln, die masturbiert haben. Ja, und dann sollten die jeweils bei jedem Foto sozusagen ankreuzen, wie erregend sie das finden. Und aber generell über den ganzen Versuch hinweg sollte vorher und nach den 100 Fotos nochmal angegeben werden, wie ist gerade die sexuelle Erregung von 0 überhaupt nicht bis 100 sehr erregt. Und es sollte angegeben werden, und das finde ich irgendwie so witzig, wie sehr die gerne jetzt masturbieren würden. Von 0, ich habe gar kein Bedürfnis, bis 100, ich habe ein sehr starkes Bedürfnis. Um sozusagen ja, diese sexuelle Erregung auf zwei verschiedenen Dimensionen zu erfassen. Ja. Und dann wurde halt ein Differenzwert berechnet, also sexuelle Erregung hinterher minus vorher, um sozusagen zu gucken, wie ist das jetzt durch die Pornos angestiegen. Ne? Ja, und dann haben die noch verschiedene Fragebögen ausgefüllt, unter anderem zu Cybersexsucht, zu Hypersexualität, zu physischen und psychischen Problemen in der letzten Woche, zu Anzahl sexueller Kontakte und zur Zufriedenheit mit diesen sexuellen Kontakten. Also generell, man könnte sagen, wie zufrieden waren die mit ihrem Sexleben in der letzten Zeit. So, und dann mal zu den Ergebnissen. Was ich schon mal interessant finde, was ich mir aber auch so gedacht habe, was aber auch dem Klischee widerspricht, ist, ob die Probanden jetzt in einer Beziehung waren oder nicht, das war völlig unabhängig vom Internet-Porno-Konsum. Also das macht kein Unterschied, ob ich jetzt in einer Beziehung bin oder nicht, ob ich mir Pornos anschaue oder nicht.
Ja.
Dann über alle Probandinnen hinweg stieg die sexuelle Erregung und das Masturbationsbedürfnis an. Also wenn man alle in einen Topf wirft, dann ist das so. Und da muss ich jetzt aber nochmal eben mein MacBook hier auspacken, weil ich da auf ein Diagramm noch genauer eingehen möchte. Denn die haben auch eingeschätzt, wie erregend sie jetzt die einzelnen Bilder fanden und damit eben auch die einzelnen Kategorien. Und da kannst du ja mal überlegen, was meinst du, welche Arten von Pornos fanden die am besten?
Bestimmt die Masturbationspornos.
Von Frauen oder von Männern?
Also die Frauen jetzt selbst. Ich glaube, bei Frauen ist es so, dass die beides gleich gut, oder?
Ja, was meinst du noch?
Also dann natürlich ja heterosexuelles Pärchen, wenn die Sex haben. Was war noch so an Kategorien?
Es gab noch Analverkehr.
Das ist eher weniger bei Frauen.
Da gab es noch Oralverkehr in beide Richtungen.
Oral eher, wenn man bei der Frau, denke ich, ist erregender für die Frau. Und
dann gab es noch schwulen Sex.
Ja, ich glaube, schwulen Sex eher weniger bei Frauen.
Und zwei Frauen miteinander.
Ich glaube, das finden Frauen schon erregend.
Okay.
Ja.
Also, die Frauen haben das hier angegeben. Wie gesagt, das waren alles nur subjektive Maße. Da geht es jetzt nicht darum, objektiv gesehen, was hat sie am meisten erregt, sondern die subjektive Angabe darüber, was sie erregend fanden.
Ja.
Da fanden sie am erregendsten den, sag ich mal, normalen Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau. Direkt danach kam der Oralverkehr, wo der Mann die Frau befriedigt.
Ja, habe ich doch gesagt.
Dann direkt danach der Oralverkehr, wo zwei Frauen einander befriedigen. Und danach ziemlich gleich auf, ja, der Analsex zwischen Mann und Frau und auch die Frau, die sich selbst befriedigt. Okay. Also das waren so eher die beliebteren Genres.
Das mit der Analsex hätte ich nicht gedacht.
Und das, was nur zwei Männer betraf, das fanden sie nicht besonders erregend. Und auch der Mann, der sich selbst befriedigt, das ist auch eher weit abgeschlagen.
Okay.
Ja, ist vielleicht so.
Ja, dann hab ich da ein bisschen falsch gelegen.
Ja, war
das
ehrlich,
wohl,
das ist
das
auch.
Das finden wohl nur schwule Männer gut.
Ja, das wird hier natürlich nicht erfasst, wie schwule Männer sowas einschätzen.
Ja, ja, aber ich meinte halt die Kategorie, das ist wohl dann.
Ach so, du meinst, dass eher schwule Männer sich sowas dann
genau.
auf Porno
genau,
Seiten
das meinte
sich
ich
dann
jetzt.
Anschauen.
Wenn das schon bei Frauen nicht so gut ankommt, dann ist das wohl eher bei schwulen Männern angesagt.
Heteromänner gucken sich sowas nicht an?
Nee.
Ja, ist doch eine legitime
also
Frage.
Also aus meiner Sicht kann ich sagen, nö.
Ja, weil Frauen schauen sich ja offenbar gerne an, wie Frauen sich selbst befriedigen.
Ja, aber ich schaue mir doch nicht gern da Männer an.
Ja, ist interessant, wie nervös du gerade bist. Der spielt ja dauernd mit seinem Handy rum.
Ah, oh nein.
Ja, ich sag mal so, aus meiner Sicht ist das schon alles ziemlich nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also ich fand es halt auch bezeichnend, dass der, wo ist es denn jetzt hier? Dass der Oralsex, wo die Frau den Mann befriedigt, schlechter eingeschätzt wird als andersherum. Das war mir total klar. Weil
ja, das habe ich mir auch gedacht.
Das ist halt, naja, je nach Darstellung halt auch wirklich nicht schön. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, genau. Jetzt muss ich mal eben hier meine Unterlagen wiederholen. So, das hätten wir also geklärt.
Ja, gibt die Studie sonst noch was her?
Ja, die Studie gibt noch ein bisschen was her.
Okay.
Also nur die Probandinnen, die angaben, regelmäßig Pornos zu konsumieren, gaben auch an. Ach ja, genau. Ja, jetzt, ich musste jetzt noch mal eben lesen, um zu gucken, wo ich hier eigentlich bin. So, ich habe ja gesagt, über alle Probandinnen hinweg schien es so, dass das sexuelle Erregungsniveau anstieg. Und jetzt hat man sich nochmal angeschaut, wie ist das inzwischen den Probandengruppen? Wie ist das, unterscheiden sich die Porno-Zuschauerinnen von denen, die keine Porno schauen?
Ja.
Und wie gesagt, es war alles nur Fragebogenerhebung. So, und nur die Probandinnen, die angaben, regelmäßig Pornos zu konsumieren, gaben an, von den Pornobildern auch sexuell erregt worden zu sein. Das heißt, die, die es nicht schauen, die haben angegeben, nee, ich wurde jetzt nicht erregt hier.
Ja.
Aber interessanterweise, alle gaben an, dass das Masturbationsbedürfnis gestiegen sei. Und bei den Pornokonsumentinnen aber stärker. Wo ich mich auch frage, naja, was denn nun? Entweder wurdest du erregt und das Bedürfnis stieg an oder,
also
oder
ich
halt
finde
das
doch gleichwertig irgendwie, dass man erregt ist und dann auch masturbieren möchte. Also
ja, und das ist halt so, dass ich denke, diese ganze Fragebogenerhebung, das ist halt irgendwie nicht besonders aussagekräftig. So.
Also wenn man erregt ist, würde ich doch immer dann sofort auch eigentlich immer sofort den Wunsch dann, also zumindest hängt es dann, also mit Pornokonsum, ne, wenn man da erregt wird. Also da hängt es für mich immer damit zusammen, mit dem Wunsch auch zu masturbieren. Also warum denn nicht?
Ja, vor allem dieser Wunsch entsteht ja nicht, wenn du nicht sexuell erregt bist, oder?
Ja, ja, also ohne sexuelle Erregung würde ich doch nicht wollen, dass ich dann masturbiere. Also das ist.
Ja, ich fand das auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
Also hast du schon mal masturbiert ohne sexuelle Erregung?
Nein, ja,
Also ich wüsste ja nicht.
Zu privat.
Also ich wüsste es ja nicht.
Ich sag mal so, manchmal hofft man ja, dass die Erregung kommt dadurch.
Ja, okay, aber ja, also für mich hängt das irgendwie zusammen. So.
Ja, ich kann, es ist schwierig, sagen wir mal. Ne?
Okay.
Das Ergebnis dieser Studie ist schwierig. So. So, und jetzt wollten die eigentlich noch ihre eigentliche Forschungsfrage beantworten, nämlich, waren die Pornokonsumentinnen denn nun stärker von Cybersexsucht betroffen oder gefährdet als die Nichtkonsumentinnen? Und da sagen sie, ja, das waren sie. Und die, die Pornos konsumieren, nutzen auch generell mehr Cybersex-Angebote, wo ich jetzt auch wieder denke, ja, kann man sich denken. aber sie haben keine stärkeren Tendenzen in Richtung Hypersexualität oder eine niedrigere Zufriedenheit oder Frequenz von sexuellen Kontakten. So. Und das heißt, je mehr du Pornos, also das bezieht sich natürlich immer nur auf diese eine Stichprobe hier, ja, ne? Aber die Frauen, die angaben, regelmäßig Hardcore-Pornos zu schauen, die sind jetzt nicht irgendwie stärker in Richtung Hypersexualität unterwegs und die sind auch nicht weniger zufrieden mit ihren aktuellen sexuellen Kontakten und die haben auch nicht weniger oder mehr. Also man kann sagen, zumindest in Bezug auf diese Studie hier, ist die Zufriedenheit mit deinem aktuellen Sexleben unabhängig davon, wie viel Pornos du schaust. Was sagst du dazu? Hättest du das gedacht?
Vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort, aber eigentlich, warum soll es da jetzt so einen großen Unterschied geben?
Naja, weil es ja das Vorurteil gibt, dass man Pornos eher schaut, wenn man unzufrieden ist mit dem Sex in seiner Beziehung beispielsweise.
Ja, aber man kann das ja auch ergänzend. Also das ist ja, es gibt ja auch viele, die das ergänzend halt schauen oder also auch, um sich selber auch in der Partnerschaft zu stimulieren. Also,
ja.
Ja, aber natürlich ist halt das Klischee so, ne? Oder halt die Annahme, dass man das halt eher schaut, wenn man Single ist oder wenn man unzufrieden ist in der Partnerschaft. Klar, ja. Aber man kann auch viel Pornos schauen, wenn sonst alles okay ist.
Ja, denke ich auch.
Also da gibt es jetzt keinen Zusammenhang. Also.
Ja, und gibt es hier offenbar auch nicht bei Frauen.
Ja, also ist das ja da auch quasi bewiesen.
Ja, bewiesen.
Ja, bewiesen.
Zumindest
ist mal so
in dieser
Ding.
Stichprobe. Ne?
Genau.
Wurde das gezeigt, so. So, und dann haben die noch verschiedene andere Analysen gemacht, unter anderem eine Analyse, die sagen kann, wie wahrscheinlich etwas ist oder wie sehr ein gewisser Faktor dazu führen kann, dass ein anderer eintrifft. Und in dieser Art von Analyse haben sie halt geprüft, welches Merkmal kann denn jetzt am besten vorhersagen, ob Internetpornokonsum problematisch wird? Mhm. Also was führt dazu, dass der Internetpornokonsum nicht mehr auf einem gesunden Niveau ist, sondern eher ein problematisches Niveau erreicht? Und da ist der einzige Faktor, den sie hier gefunden haben, die Hypersexualität. Also wenn generell die Tendenz zu zwanghaftem sexuellem Verhalten vorliegt, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich zwanghaften Pornokonsum entwickle. Das ist halt auch wieder so eine Schlussfolgerung, wo man sagt, okay, das musste man mal mit Nummern, also mit Zahlen untermauern, aber eigentlich, ja.
Ja, aber ich denke mir jetzt auch so, ja, klingt auch irgendwie logisch. So.
Ja,
würde
ich
also,
auch
wenn
sagen.
Dieser Faktor noch
dazu. Sag mal so, wenn das nicht gefunden wäre, wäre es schon irgendwie merkwürdiger gewesen. Okay.
Klingt irgendwie einleuchtend so, ja.
Wie fassen die Autoren das jetzt zusammen? Sie sagen, das Ganze ist ein Hinweis auf diese Gratification Hypothesis, nämlich, dass Internet-Porno-Konsumentinnen stärker auf diese Bilder anspringen, also diese sexuell erregender finden und deswegen halt eventuell auch dieser problematische Konsum entstehen könnte. Sie sagen aber auch, Internet-Porno-Konsumentinnen sind nicht unzufriedener mit ihren sexuellen Kontakten im realen Leben. Also Pornokonsum scheint keine Kompensationsstrategie für irgendwas zu sein. Und was ich aber, wie gesagt, sehr kritisch finde, ist, dass alles nur Selbstauskunft war. Und was ich noch kritischer finde, dass sie das nicht mal in den Limitationen ansprechen. Also du hast ja in jedem wissenschaftlichen Artikel noch so einen Abschnitt, wo du darlegst, was jetzt an deiner Studie eventuell noch verbessert werden könnte, was die Schlussfolgerung irgendwie einschränkt oder was man sozusagen noch dazu sagen muss. Und da stand das überhaupt nicht mit drin, nach dem Motto, das war alles nur Selbstauskunft und es fehlen irgendwie noch objektive Daten. Und das finde ich irgendwie schon kritikwürdig, dass sie das nicht mal da irgendwie mit drin haben.
Ja. Hast du bei deiner Recherche bist du da auch auf Studien gestoßen. Gibt es da denn noch andere Studien darüber? Also sicherlich, ne?
Ja, mit Sicherheit, aber die meisten beziehen sich halt auf Männer, ne?
Ach so, ja, stimmt, das war jetzt die eine der wenigen oder halt die einzige, die jetzt sich auf Frauen bezogen hat.
Also ich habe nur mal, ich habe da jetzt nicht explizit nach recherchiert, aber das ist halt so ein Befund, den kenne ich noch aus irgendeiner Doku oder so. Da müsste ich echt nochmal nachrecherchieren, wo das herkam. Aber da haben die halt in einer Studie das mal wirklich objektiv versucht zu untermauern, halt wie gesagt mit so einem Sensor in der Vagina, und bei Männern haben die halt so eine Manschette um den Penis gelegt und dann geguckt, wie, naja, wie gespannt ist das,
um halt, oder,
genau, um halt so die sexuelle Erregung zu messen, ne?
Ja.
Und da hat sich zum Beispiel gezeigt …
Das würde ich ja sehr unangenehm finden.
Ja, also. Da musst du, glaube ich, auch gut monetär entschädigt werden, um bei solchen Studien mitzumachen. Und da hat sich, glaube ich, gezeigt, aber wie gesagt, da müsste ich echt nochmal nachlesen, weil ich das nicht genau wiedergeben kann, dass selbst bei den Pornos, wo die Frauen gesagt haben, das finde ich nicht sexuell erregend, dass sich trotzdem sozusagen die Erregung im Körper gezeigt hat.
Ja, dann ist auch wieder die Frage, ob die halt dann da eine falsche Angabe gemacht haben oder ob das bei Frauen immer so ist. Also gab es denn da auch dann Pornos, wo dann sich gar nichts gezeigt hat?
So, das, wie gesagt, das habe ich in der Doku gehört.
Ach so, okay.
Das müsste ich nochmal genauer nachlesen.
Ja.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Wenn mir jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt eine sehr, sehr, sehr konservative Person. Und ich gucke eigentlich sowieso generell schon mal keine Pornos sehr gern. Und mit homosexuellen Pornos möchte ich schon mal gar nichts zu tun haben. Und so einer Person wird dann ein schwulen Porno gezeigt. Dann ist es natürlich auch irgendwie logisch, dass ich dann nicht ankreuze, ja, ich fand das erregend, weil ich das mit meinen eigenen Überzeugungen halt nicht in Einklang bringen kann. Aber dann ist halt die Frage, was passiert dann im Körper, ne?
Ja.
Reicht da trotzdem, dass ich irgendwie die Leidenschaft sehe, die da trotzdem irgendwie auf dem Bildschirm sich zeigt, dass sich bei mir was tut? Oder ja, das finde ich total faszinierend.
Ja, das ist schon spannend eigentlich.
Ja, ja, ich vielleicht recherchiere ich da nochmal.
Ja, und das würde ja so ein Fragebogen nicht mit einbeziehen, sowas.
Richtig, genau.
Also das ist ja dann schon verfälscht und eigentlich schade, dass das nicht dann mit da einbezogen wird, also bei der Studie, die du jetzt da vorgestellt hast.
Ja.
Es ist ja eigentlich, es ist komplett außen vor gelassen, sowas.
Genau.
Gut.
Und deswegen, wie gesagt, hätte man das meiner Meinung nach wenigstens adressieren müssen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
In der Diskussion, aber das haben die Autoren halt irgendwie gar nicht, das fand ich nicht
eigentlich
so
eigentlich schade, obwohl das ja interessant ist, dann halt explizit mit Frauen halt, wie da deren Pornokonsum aussieht. Hätte ich besser gefunden, wenn das da halt nicht nur mit den Fragebogen, wenn sie das so gelöst hätten. Ja, ja. Gibt es sonst noch was zu sagen zu deiner Studie oder war es das dann?
Nö, das war es eigentlich.
Okay. Ja, dann hast du sicherlich dann noch den letzten Punkt.
Ja,
mit dem
ich.
Wissenschaftlichen Lexikon.
Genau, da soll es ja heute um die Big Five gehen.
Dann stell das mal bitte vor.
Also, die Big Five, das sind sozusagen die grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit des Menschen. Big Five, das heißt, das sind irgendwie fünf verschiedene, wie der Name schon sagt. Und jetzt ist die Frage, bevor ich darauf eingehe, welche das jetzt sind, wie ist man denn überhaupt dahin gekommen, dass man sagt, okay, das sind irgendwie fünf verschiedene, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und was sie damals gemacht haben, ich kann dir jetzt leider nicht sagen, doch, ich kann dir doch sagen, 1936 war das. Die haben einen lexikalischen Ansatz gewählt. Das heißt, die sind von der Annahme ausgegangen, um Unterschiedlichkeit zwischen Menschen auszumachen, muss es beschreibende Wörter geben. Und wenn ein Wort im Lexikon steht, dann ist es irgendwie bedeutungsvoll. Und deswegen haben die sich ein Lexikon genommen und alle Wörter rausgezogen, die irgendwie eine Eigenschaft von Menschen beschreiben. Und das waren insgesamt ca. 50.000 Wörter. Und dann hat man versucht, diese Zahl natürlich zu reduzieren. Man hat jetzt dialektspezifische Begriffe rausgenommen, man hat medizinische Begriffe rausgenommen, wertende Begriffe und Substantive, die die gleiche Bedeutung hatten wie Adjektive. Und dann waren es nur noch 2.800 Wörter. Dann hat man noch schlecht verständliche oder mehrdeutige Wörter rausgenommen, dann waren es noch 1.500. Und 1990, das hat also wirklich lange Zeit gedauert, bis man das so entwickelt hatte, hatte man dann 339 Adjektive, die in 100 Gruppen zusammengefasst wurden, wo eben fast synonyme Wörter drin waren. Und dann hat man verschiedene statistische Analysen gemacht, also Faktorenanalysen nennen die sich. Und so konnte man dann eben diese verschiedenen Begriffe reduzieren auf fünf Faktoren. Das sind eben diese Big Five. So, und das sind Offenheit für Erfahrung. Das bedeutet, wie neugierig bin ich, wie fantasievoll bin ich, wie intellektuell, also das hängt auch mit dem Intellekt zusammen, wie künstlerisch interessiert bin ich. Und da kann ja jetzt jeder mal überlegen, wie er da so selber ausgeprägt ist. Also ich habe ja schon oft diese Big Five-Fragebögen ausgefüllt, weil das auch total oft Bestandteil von psychologischen Studien ist. Und da kommt bei mir immer raus, dass ich einen hohen Wert bei Offenheit habe. Dann Gewissenhaftigkeit. Damit ist gemeint, wie sorgfältig bin ich, wie organisiert bin ich, wie zuverlässig und überlegt bin ich so im Alltag. Dann gibt es die Extraversion. Das bedeutet, wie gesprächig bin ich, wie aktiv, wie abenteuerlustig. Und das heißt tatsächlich, wenn man jetzt sagt, jemand ist, also man sagt, jemand ist extravertiert. Extrovertiert ist eigentlich falsch. Das nur mal so als kleinen Fun Fact nebenbei. Dann haben wir noch die Verträglichkeit. Das bedeutet, wie liebenswürdig bin ich, wie mitfühlend bin ich, also wie sehr bemühe ich mich um ein harmonisches Miteinander mit meinen Mitmenschen. Und schließlich Neurotizismus. Das bedeutet, wie emotional labil bin ich, wie nervös, ängstlich und angespannt. Und man sagt jetzt, dass sich eben die Persönlichkeit eines Menschen durch die verschiedenen Ausprägungen auf diesen 5 Dimensionen mehr oder weniger erschöpfend darstellen lässt. Und dass daraus folgt auch, dass alle anderen Eigenschaften, die Menschen so haben können, aus irgendeiner Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren ableiten lässt. Und das ist eigentlich auch ein Kritikpunkt an dem Ganzen. Also es ist eine Theorie eben, die das 5-Faktoren-Modell wird das auch genannt, wo man natürlich dann überlegen kann, naja, es ist nicht eigentlich viel, viel komplexer, wie Menschen sich so charakterlich auszeichnen. Aber irgendwie muss man das natürlich auch in Studien runterbrechen, gerade wenn man jetzt verschiedene Aspekte mit anderen Aspekten beispielsweise korrelieren möchte.
Ja,
das war es im Grunde auch schon. Also man könnte noch sagen, dass das durch Fragebögen dann erhoben werden kann. Beispielsweise ganz bekannt ist das NEO-FFI, also das NEO-Five-Factor-Inventory. Es gibt tatsächlich auch Fragebögen, die haben nur 10 Fragen, also 2 pro Dimension, die dann halt sehr reduktionistisch sind. Aber genau, das sind sozusagen die Big Five, die bestimmt auch nochmal in anderen Studien hier eine Rolle spielen werden. Und da kann man natürlich auch wieder überlegen, wenn man jetzt an bestimmte psychische Störungen denkt, welche Art von Merkmal dort möglicherweise besonders stark ausgeprägt ist, also beispielsweise der Neurotizismus, sprich wie emotional labil oder nervös oder ängstlich bin ich, dann könnte man sagen, okay, das ist offenbar ein Charaktermerkmal, das bei psychischen Störungen wie Depressionen oder Angststörungen oder Borderline wahrscheinlich relativ hoch ausgeprägt ist. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass ein hoher Wert in diesen Faktoren schon ein Anzeichen für eine psychische Störung ist. Das wäre wieder ein bisschen zu einfach gedacht.
Ja, aber wie so oft in der Psychologie ist ja immer die Tendenz und Wahrscheinlichkeit.
Ja, ja, wir können ja sowieso immer nur Tendenzen darlegen. Das ist halt auch das Ding, was in den Medien manchmal nicht so gut ankommt. Ich hatte jetzt am Freitag ein Interview, ne? Das musst du dir noch anhören übrigens.
Ja.
Wo ich dann gefragt wurde, auch wieder zu Fitness-Trackern so, ja, können die denn eigentlich jetzt dazu beitragen, dass Menschen gesünder werden? Naja, und da habe ich halt irgendwie ziemlich rumgeeiert, so, weil ich natürlich nicht sagen kann, ja, definitiv, die machen das total gut, sondern es gibt halt wieder so verschiedene Faktoren, die man da bedenken muss. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen, ja, sie können dabei helfen unter bestimmten Umständen. Und das, fand dann, glaube ich, die Moderatorin erstmal nicht ganz so schön, was ich auch nachvollziehen kann, weil das ist halt total schwammig, die Aussage. Und gerade in den Medien hätten sie gern immer so absolute Aussagen. Also ist zumindest mein Gefühl, weil man damit
halt gern so einen geilen Aufhänger. So,
genau, ne? Genau. Und den kann man halt in der Psychologie selten liefern.
Da kannst du halt keine Headline damit bilden, so, ja, es könnte sein.
Genau, ja. Oder es kommt drauf an. Ne? Ja. Das ist halt immer so. Eigentlich jede Frage, die du zur psychologischen Forschung stellst, kann damit beantwortet werden, ja, es kommt drauf an.
Ja, unter diesen und diesen Umständen könnte es sein.
Das ist halt das Ding, da habe ich auch beim letzten Mal schon mal drüber geredet, wir sind halt, also wir Menschen, wir sind halt so.
Ja, wir sind ja nicht nur Einsen und Nullen, wo halt, ne, das
genau,
oder das.
Genau, wo es mal angeschaltet ist.
Wir sind
und
halt
dann
keine Maschinen
aus.
So, genau, wo dann halt die, wo es nur eine 1 und 0 gibt. Und
richtig, es gibt halt so viele individuelle Merkmale, die man da irgendwie noch mit beachten muss, die auch wieder eine Auswirkung darauf haben, wie ich in bestimmten Situationen reagiere und wie mein Verhalten ist und wie meine Kognitionen sind und wie ich mich fühle und so weiter und ob Fitness-Tracker wirken oder nicht. Und das kann man halt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Und das tut mir dann auch leid, wenn ich dann so viel rumschwafeln muss, so, aber ich will es ja halt auch nicht falsch darstellen, ne?
Aber wenn Psychologie so einfach wäre, müsste man es ja auch nicht studieren, ne, jahrelang.
Naja, doch, bestimmt. Ja, man muss es ja trotzdem rausfinden, ne?
Ja.
Ja. Aber wir sind keine Maschinen.
Ja. Okay.
Ja, damit haben wir es auch, ne?
Kommen wir zu unserem letzten Punkt.
Ja, beim nächsten Mal wird es dann um einen Film gehen, den der Julius sich ausgesucht hat, nämlich Der Seidene Faden oder Phantom Thread im Englischen.
Genau, von Paul Thomas Anderson. Genau.
Dann werden wir den zum Anlass nehmen, um über die Zwangsstörung zu sprechen.
Ja.
Und vielleicht auch noch ein bisschen darum, worum es im Film natürlich geht, nämlich inwiefern diese Art von Störung auch das Beziehungsleben der beiden Protagonisten beeinträchtigt und wie sie auch damit umgeht.
Genau. Seid also gespannt. Bis zum nächsten Mal.
Ja,
gut. Und das dann auch im neuen Jahr.
Genau, das war jetzt die letzte Folge 2018.
Ja.
Und wir sind eigentlich ganz zufrieden, so wie sich das heute, wie sich das heute entwickelt hat, bin ich nicht ganz so zufrieden, aber so generell, wie sich der Podcast entwickelt.
Genau. Ich hoffe, es wird im neuen Jahr dann noch viel besser, als es jetzt schon ist.
Ja, und wir freuen uns, wie gesagt, immer über Kommentare, gerne auf unserem Blog.
Ja.
Oder auch bei Twitter, Instagram, wie auch immer. Folgt uns gern bei Letterboxd, wenn euch interessiert, was wir so schauen. Und wir folgen euch auch gern zurück.
Genau. Ne?
Ja, gut. Dann haben wir es für heute, oder?
Ja, da gibt es nichts mehr weiter zu sagen.
Gut, na dann, ja. Kommt gut durch Weihnachten und durch die Silvesternacht und dann hören wir uns im Jahr 2019 wieder. Ja,
bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
Tschüss.